Arte. Radio 1. Hörbar Brust.
Ich habe immer gedacht, dass ich nicht in der DDR 30 geworden wäre. Und ich bin schon davon ausgegangen, dass ich dann eben irgendwann ausreise, weil das ging für mich so nicht. Also wir waren ja diese Westbürger, die in der DDR aufgewachsen sind. Wir haben uns ausschließlich am Westen orientiert. Wir haben nur Westfernsehen geguckt. Interessant war für uns Beat Street und völlig uninteressant. Also wir wussten gar nicht, was auch ein bisschen ein Versäumnis ist. Wir wussten kaum, was zum Beispiel in Polen oder in Tschechien, was da überhaupt an kulturellen Sachen passierte. So.
Radio 1, die Hörbarust, herzlich willkommen. Jede Woche sitzt mir eine Person gegenüber, hat Songs aus ihrem Leben rausgesucht. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1, Hörbarust.
Sie könnten unseren heutigen Gast auf ganz unterschiedliche Weise kennengelernt haben. Gut möglich, dass Sie ihn gemeinsam mit seinem Freund Kurt Krömer auf der Bühne gesehen oder im Podcast gehört haben. Vielleicht haben Sie eines seiner zahlreichen und höchst erfolgreichen Bücher gelesen. Auch möglich, dass er Sie oder Ihr Kind therapierte. Jawohl, Jakob Hein ist Dr. Med. Er studierte Medizin unter anderem in Schweden, Österreich und den USA und spezialisierte sich als Kinder- und Jugendpsychiater und Psychotherapeut. Hein ist, wir erwähnten es gerade, Schriftsteller und dabei ein gleichermaßen kluger wie ausgesprochen lustiger Mensch. Zur Welt kam er 1971 in Leipzig als Sohn einer Filmregisseurin und eines Schriftstellers. Einen Bruder gab es noch, möglicherweise ein Haustier. Danach wird gleich mal gefragt. Jakob Hein versteht es auf sehr unterhaltsame Weise, gesellschaftliche Probleme jedweder Art nachvollziehbar zu erklären. Nicht, dass er dadurch das weltweite Chaos beseitigen kann, aber er trägt dazu bei, es für viele ein bisschen erträglicher zu machen.
Herzlich willkommen, lieber Jakob.
Hallo, freut mich, dass ich hier bin.
Hattest du ein Haustier früher?
Ja, wir hatten eine Reihe von Katzen. Die erste Katze ist zu uns auf eine sehr lustige Art gekommen. Meine Großmutter hat die eigentlich bekommen zum Weitergeben und dann hat sie die nicht weitergegeben, weil sie sich mit einer Freundin unendlich verkracht hat und hat die dann bei uns geparkt und dann war mein Vater eigentlich sehr dagegen, dass wir eine Katze haben, überhaupt ein Haustier haben, und die Katze schien das geahnt zu haben und sprang ihm immer auf den Schoß und verbrachte die 3 Tage, die wir zusammen hatten, dann mit ihm, und nach den 3 Tagen war meine Großmutter nicht mehr bereit, die Katze zurückzunehmen. Dann waren wir alle sehr froh und mein Vater war dann auch, also sein Herz war auch geschmolzen. Und dann hatten wir ein paar Jahre lang eine Katze und dann habe ich jetzt eine Ehefrau mit einer Tierhaarallergie und damit ist es...
Wie du das sagst, dann habe ich jetzt eine Ehefrau mit einer... Das klingt auch so, als hättest du eine Reihe von Ehefrauen.
Ja, aber
dem ist nicht so.
Wohl richtig. Nee, eigentlich sind es gar nicht so viele. Genau, also ich bin ja jetzt mit meiner Frau seit 32 Jahren zusammen. Dadurch ist es diese, die auch die Tierhaarallergie hat.
Glaubst du, du hättest sonst Tiere?
Meine Kinder wollten immer gerne eine haben und dann war eben so die Frage, und dann habe ich ihnen erklärt, ja, also das ist eben so entweder Mama oder eine Katze, und tatsächlich hat eins meiner Kinder auch so ein bisschen überlegt und so und hat sich dann aber doch eher für die Mutter ausgesprochen. So war es. Also ich dachte, dass das dann die Entscheidung sehr leicht macht, aber es war wirklich so eine kleine Abwägung nochmal.
Okay, sie wird das hoffentlich nicht hören. Sie wird es nie erfahren.
Sie war dabei und musste auch sehr lachen.
Nein,
sie saß daneben und musste auch sehr lachen.
Du bist der mutmaßlich erste und wahrscheinlich auch einzige Mensch, der mir jemals gegenüber sitzen wird, der, wenn die Geschichte wahr ist, 12 Stunden in Polizeigewahrsam verbracht hat, weil er eine Straße diagonal überquert hat.
Ja. Ich war eben erkennbar nicht DDR-freundlich, also ich rechnete mich der Punk-Szene zu. Ich bin sehr zögerlich zu sagen, dass ich Punk gewesen wäre, das habe ich selber nie so gesehen. Ich war so Punk-Sympathisant und das reichte eben in der DDR, um ständig Ärger zu haben. Es gab dann ein Alexanderplatzverbot, hatte ich auch mal eine Zeit lang. Und dann bin ich einmal quer über die Straße gegangen und hat der zuständige Volkspolizist sich dazu entschlossen, mich zuzuführen, so hieß das. Das waren diese maximal 24 Stunden, die man einfach dann im Polizeigewahrsam bleiben durfte. Und dann habe ich eben einen Abend dort verbracht, völlig sinnfrei. Es ging immer so darum, auch einfach Flagge zu zeigen oder Stärke zu zeigen. Das war halt schon, ja, das war so eine der Strategien von Volkspolizei und Stadtsicherheit.
Stimmt, der Alexanderplatz war der Treffpunkt für Punks, für eine junge, verhältnismäßig wilde, kreative Szene auch, ne?
Also der Alexanderplatz hat eine ganz lange Geschichte als Treffpunkt von Underground-Kulturen. Es gab ja auch diese Beat-Auseinandersetzungen, die auch am Alexanderplatz und auch übrigens da an diesen komischen Dreiecken, die vom Fernsehturm weggehen waren. Dann gab es da tatsächlich die Skateboard-Szene, hat sich da getroffen. Die kenne ich auch sehr gut. Also man traf sich gerne dort. Das ist ja bis heute so. Also auch heute trifft sich da so eine sehr subkulturelle Jugendszene. Und dann gibt es eben auch alle, die da hinkommen. Also auch ausländische Besucher kamen ja auch zum Alexanderplatz. Das war halt sehr viel interessanter als durch Hohenschönhausen zu laufen und andere Ostberliner zu treffen.
Das war der Platz, wo ich erinnere mich auch, so Schulausflüge, ne? Also so, man ist ja dann mit der Klasse, ich komme aus Westdeutschland, Hannover.
Ich hörte davon, ja.
Und ja, und man ist dann, irgendwann hat man eine erste Klassenfahrt nach Berlin gemacht und dann auch einen Tag Ostberlin mit 25 Mark Zwangsumtausch. Und dann bist du in Ostberlin und läufst über den Alex. Und das war schon irgendwie auch sehr eindrucksvoll. Da gab es, ich weiß, es ist so zwei Buchläden da in der Nähe gab. Es fiel uns ansonsten.
In einer dieser Buchhandlungen haben sich meine Eltern kennen und lieben gelernt.
Oh, und jetzt pass auf, und jetzt gebe ich dir, sage ich dir noch was mir vorhin eingefallen ist. Dein Vater war schon bei mir zu Hause.
Das kann ich nicht glauben.
Doch, okay. Es ist sehr lange her.
Es ist eine Geschichte, die wir lieber unter vier Augen besprechen sollten.
Und du kannst Mutter zu mir sagen.
Das würde ich sowieso tun.
Nee, aber als ich in einer anderen Wohnung noch gelebt habe und ein Essen gemacht habe hier in Schöneberg, hatte ich einen sehr guten Freund, der sehr eng auch mit Corinna Harfouch befreundet war. Und sie kam jedenfalls irgendwann zu diesem Essen und brachte diesen Mann mit den sehr dicken, sehr vielen Haaren mit. Und ich kannte ihn nicht. Es war dein Vater.
Ah ja, also, aber dann ist es mein anderer Vater, weil mein Vater ist nicht dick und hat nicht viele Haare.
Dicke Haare.
Ach so, das hat er, ja, okay. Du hast gesagt, sie brachte diesen Mann, diesen sehr dicken mit vielen Haaren. Und ich war so, wow, it's another father I have. Nee, ja, also mein Vater ist schlank und hat tatsächlich sehr viele Haare. Unglücklicherweise habe ich da nicht geerbt. Also mein Bruder hat die Haare meines Vaters. Meine Mutter, die uns die Haare geschnitten hat, war dann auch immer sehr traurig oder genervt von meinen Haaren, weil die halt schwerer zu schneiden waren. Bestätigten mir auch Friseurinnen.
In Ordnung. Wir beginnen mit deiner Musik. Auf jeden Fall sind es sehr, 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 sehr ungewöhnliche Lieder. Und die Songs haben auch so illustre Namen wie Der Meeresbezwinger Thomas oder Amateur d'Amour oder Geld verdirbt den Charakter oder Eisenhüttenstadt. Aber dazu kommen wir dann später. Wir hören jetzt, Wir sind Helden, von hier an blind hast du dir ausgesucht. Warum dieses Lied nun gerade?
Ich bin ganz, ganz großer Fan von Wir sind Helden gewesen. Ich mag Judith Holofernes etwas mehr, als es noch moralisch gut vertretbar ist.
Du hast das in einem anderen Podcast schon mal gebeichtet, dass du sozusagen mit deiner Frau die Übereinkunft hast, wenn sie ja sagen würde, dann wäre es okay.
Wenn Judith sagen würde, komm, verlass sie für mich, dann wäre es okay. Wir haben uns aber mal getroffen und haben uns darauf geeinigt, dass es nicht so ist. Und von hier an blind, also ich habe ganz viele Lieder probiert auszuwählen mit mehreren Bedeutungsebenen. Also ich mag Wir sind Helden sehr. Ich finde die einfach toll. Ich finde auch den Namen von Judith Holofernes sehr lustig und auch die anderen Bandmitglieder haben ja so lustige Namen. Aber das war auch ein Zeitpunkt, als ich jüngster Oberarzt in der Charité geworden oder ernannt worden bin und ich habe gar nicht verstanden, was das bedeutet hat und bin dann gefahren. Und dieses Lied lief, glaube ich, auf einer CD, die ich mir gebrannt habe. Das ist ein bisschen länger her. Und dann dachte ich, das ist genau, wie ich mich fühle, von hier an blind. Ich bin hier, es ist völlig super, dass ich hier bin. Ich gucke aus dem Fenster und genieße die Zugfahrt, aber eigentlich weiß ich gar nicht, wie es weitergeht und das ist auch völlig okay so. Also dieses Gefühl, dieses Lebensgefühl, was in diesem musikalischen Poem rübergebracht wird, hat mich total erwischt, obwohl ich das Lied vorher schon mochte und deswegen hat es so eine ganz starke Bedeutung für mich.
Zwischen zwei Fragen in der Lücke, zwischen zwei Tagen.
Der Psychiater, Schriftsteller und Übersetzer, wie würdest du es gewichten wollen?
Ich würde auch gerne Imker noch ein bisschen weiter nach vorne schieben.
Wirklich? Imker ja. Auch noch?
Ja, ich imkere als Hobby, das ist so ein Corona-Hobby und das mache ich schon sehr gerne und manchmal ist es auch sehr zeitaufwendig. Also zur Zeit der Honigernte hat man ja dann sehr viel mit den Bienen zu tun und irgendwie finde ich das lustig.
Ich glaube, es gibt diese zwei Arten von Menschen, die es selbst machen und die, die nur hören, dass Leute in der Stadt imkern und nie die Idee hatten zu fragen, wie läuft denn sowas ab? Also man kauft dann Bienenvölker, die kauft man nach Gewicht, ne?
Nein, also bei meinem Lehrimker war das so, man fing im Frühjahr an mit dem Kurs und dann zog man sich sein eigenes Volk groß und das ist auch das Volk, was man dann übernommen hat. Und dann, nee, also ich habe das nicht nach Gewicht gekauft, sondern einfach, es war ein gesundes Volk, was ich dann im Laufe des Kurses dort in der Lehrimkerei bei Jan und Doreen sozusagen hochgezogen habe und dann durfte ich das auch mitnehmen.
Dann hast du dein Volk mitgenommen.
Meine Völker, ich habe sogar zwei, weil man soll nicht mit einem anfangen, weil eins geht dann auch mal ein, da guckt man zu oft rein und dann erfriert es und so. Man soll
das ja, aber ja, wie läuft denn sowas dann ab? Du kriegst das ist ja kein Crashkurs, das ist dann vielleicht so ein...
Ein Kurs, der läuft über ein Jahr, dann trifft man sich immer zu entscheidenden Zeitpunkten.
Wann darf man zum ersten Mal diesen Anzug kaufen? Das wäre das Erste, was ich machen wollen würde.
Das ist das Erste, was man macht. Das ist das Erste, was ich gemacht habe. Und dann war das eben lustig, weil die ganzen die ganzen Lehrlinge sozusagen liefen da mit diesen im Vollschutz rum, während eben der Lehrimker mit kurzen Hosen, Flipflops und T-Shirt rumlief. Und eigentlich war sehr, sehr lustig so ein Tag im Herbst, als er uns zeigte, wie man eben den Honigraum bienenfrei kriegt. Und dann machte er das so und zeigte uns das vor, wie man alle noch sehr respektvoll. Und dann sagte er, oh verdammt, und klatschte sich so auf die Haut. Und dann dachten wir, er hätte einen Bienenstich bekommen. Und dann meinte er, nein, die Mücken sind so schlimm. Also er bekam eigentlich an jedem Kurstag bekam er ein paar Bienenstiche. Da kassierte er ein paar Bienenstiche, wie er sagte. Das störte ihn gar nicht, aber eben diese verdammten Mücken. Und wir waren sehr beeindruckt davon. Bienenstiche tun deutlich mehr weh.
Ich weiß. Ich habe gelernt, dass ja ein Großteil sogar der Bienen, bitte widersprich mir, dann habe ich vielleicht eine falsche Quelle gehabt, sogar in der Erde nisten, also die Wildbienen.
Genau, die wichtigen Wildbienen, genau. Die sind nämlich auch vom Aussterben bedroht. Die Honigbienen, derer gibt es sehr, sehr viele. Aber genau, die Wildbienen, die sind die. Und die nisten natürlich viel im Boden, weil nicht alle können diese riesigen Häuser bauen, wie das die Honigbienen oder die Hornissen und auch die Wespen teilweise machen.
Ich war am Anfang total irritiert. Ich habe hier so ein, also es gehört nicht mir exklusiv, wir teilen uns das, so ein kleines Stadtgärtchen und dachte, wieso? Wieso summeln die denn hier so rum? Und habe sie dann aber sehr freundlich willkommen geheißen, würde ich jetzt mal sagen. Also sehr gut. Und dann im letzten Sommer, ich ganz kurz barfuß den Garten gewässert, reingetreten und wie du sagst, es tut so unfassbar weh. Und ich habe alles versucht mit Zwiebel und so weiter. Und falls Ihnen das in Ihrem Leben noch passiert, das Beste ist eben tatsächlich dieser Hitzestift. Beziehungsweise, ach ja, du bist ja Mediziner, du wirst es jetzt bejahen oder aber auch sofort das zum Stocken gerät, dieses Protein, damit es nicht anfängt.
Ja, die Hitzestifte kann man allgemein sehr empfehlen, eben auch bei Mückenstichen. Mhm. Das ist etwas, was wirklich hilft. Und nehme ich auch gerne.
Und wenn ihr diese Hitzestifte nicht habt oder es ist mal wieder so, dass ihr keine Batterie habt und das Ding ist leer, dann nehmt ihr einen Metalllöffel und erhitzt den mit dem Feuerzeug. Und ja, das tut dann richtig weh. Ihr müsst es draufhalten und dann nochmal und dann nochmal. Und dann ist aber auch Ruhe im Karton. Wenn ihr das nicht macht, dann habt ihr, wenn ihr Pech habt, richtig lange was davon. Und zwar nicht nur vom Jucken, sondern auch vom Schmerz. So. Das ist richtig Service. Also ich meine, oft fragen Leute, wozu Gebührengelder? Und wir haben es eigentlich jetzt schon erfüllt, oder?
Genau, eindeutig.
Noch irgendein Lifehack, bevor wir in deine Biografie einsteigen?
Nee, eigentlich, das sind die wichtigen.
Das sind die entscheidenden.
Genau, also man muss eben sagen, auch Imker und Imkerinnen kümmern sich halt auch sehr gerne und gut um Wildbienen. Das ist ja so, das ist eigentlich überhaupt gar keine Diskrepanz. Und es ist gut, dass es hier in deinem Stadtgärtchen eben Wildbienen gibt, weil die auf dem Land doch echt stark dezimiert werden. Der Insektenbestand, der Insektenschwund unserer Biomasse ist vor allen Dingen auf dem Land geschieht. ja durch die Pestizide, während wir hier in der Stadt eben dann tatsächlich noch kleine Inseln bieten für alle möglichen Insekten. Ich tue halt das Kleine, was ich kann in meinem kleinen Radius, würde ich auch immer dafür tun.
Das tust du in der Tat. Und bevor ich dich ganz rauslasse aus dieser Pflanzen- und Biodiversitätsdiskussion, finde ich, ist es elegant und eigentlich auch selbstredend, dein Buch der psychoaktiven Pflanzen jetzt hier doch noch kurz einzuflechten. Illustriert von Kat Menschik, die auch hier schon zu Gast war. Ich glaube, es ist jetzt ungefähr anderthalb Jahre ungefähr her. Da habt ihr dieses, ein bisschen länger, ne? Da habt ihr dieses Buch gemacht. Wann war das? 22. Psychoaktive Pflanzen. Also ein wunderschönes Buch, aber auch eins, das gleichermaßen lustig und informativ ist. Der Mensch liebt den Rausch, sagst du. Und dann werden so Sachen aufgeführt wie Kakao, Lavendel, Johanniskraut, Salbei.
Also jetzt so beim Salbei zum Beispiel gibt es Arten, die in Deutschland verboten sind. Also der Salvia divinatorum, Aztekensalbei auch genannt, der ist so stark rauscherzeugend, dass der nicht erlaubt ist in Deutschland zu haben. Das weiß keiner und alle gucken so wie du jetzt gerade so fragend und deswegen kann man den haben, aber er ist jedenfalls ein sehr potentes Rauschmittel.
Ich frage von der Freundin, trinkt man den oder raucht man den oder ist
das? Ich glaube, also die meisten Rauschmittel sind fettlöslich, insofern gehe ich davon aus, dass es so eine alkoholische Lösung oder so ist, die man dann zu sich führt. Ich selber habe das auch noch nicht konsumiert, beabsichtige ich auch nicht. Wenn man sich damit beschäftigt, findet man raus, dass man von Rauschmitteln umgeben ist. Engelstrompeter, die findet man wirklich in jedem zweiten Garten. Fliegenpilze sind ja auch sehr stark rauscherzeugend. Also
selbst Hortensien, habe ich gehört, die getrockneten Hortensien, I don't know.
Also es gab mal eine tolle Geschichte, dass Blumenzwiebeln, es gibt ein englisches Gesetz, dass Blumenzwiebeln und Speisezwiebeln in einem Supermarkt einen Mindestabstand haben müssen, weil das mal Leute genommen haben und dachten, es sei eine asiatische Spezialität und das erzeugt halt auch stark psychedelische Wirkung, wenn du irgendwie so Tulpenzwiebeln in dich rein isst. Und also, ja, also der Mensch und der Rausch, das ist halt auch manchmal relativ leicht auszulösen, einfach durch Sauerstoffmangel zum Beispiel. Also Kleberschnüffeln ist ja wahrscheinlich einfach Sauerstoffmangel und man fühlt sich berauscht.
Rausch ist ja ein schönes Wort, finde ich. Also ich finde, es klingt gut und das, was man damit assoziiert, also Rausch, jetzt nicht Rausch ausschlafen, da hab ich gleich so einen schnarchenden Biertrinker vor mir. Aber, so
einen dickenhaarigen Mann.
Ja, einen dickenhaarigen Mann. Ich weiß schon. Wie ist das mit dir? Ich weiß jetzt nicht, was du preisgibst, aber bist du jemand, der seinen eigenen Körper so gut unter Kontrolle hat, dass du sagst, okay, jetzt morgen muss ich nicht arbeiten, heute will ich feiern, heute will ich einen Rausch und dann kommst du auch genau in diesen Zustand?
Also ich habe eine gewisse Skepsis von bestimmten Aspekten von Rausch. Also zum Beispiel so die Genehmigung, die sich Leute holen im Rausch, der stand ich immer sehr skeptisch gegenüber. Also so, ich bin betrunken, jetzt darf ich eben Frauen da anfassen, wo die das nicht wollen. Oder ich bin betrunken und jetzt sage ich ekelhafte Sachen über Politik oder über Geschlechterbeziehungen. Und dann habe ich dieses Buch übersetzt, im vergangenen Jahr ist es erschienen, was für mich also ein Augenöffner war. Ich habe das vor 15 oder länger Jahren das erste Mal gelesen, wo die Autoren eben nachweisen.
Welches Buch?
Also das heißt Betrunkenes Betragen jetzt in meiner Übersetzung. Drunken Comportment hieß das. Untersuchen die Autoren 200 Kulturen vor Medien, also bevor die Kulturen so stark miteinander verbunden waren und gucken, wie haben die auf Alkohol reagiert. Weil man kann sagen, dass die meisten der Kulturen Alkohol getrunken haben und dann gucken die, wie haben die darauf reagiert und haben probieren zu analysieren, reagieren alle Menschen gleich. Und da kann man sagen, ja, was so zum Beispiel Gleichgewicht betrifft, also alle Menschen werden taubelig und auch irgendwann müde und Kippen fallen um. Aber die psychologische Wirkung von Alkohol ist total verschieden zwischen den verschiedenen Kulturen. Es gibt Kulturen, in denen sagt man, man wird durch Alkohol friedlich und singt gemeinsam. Dann trinken die, sind betrunken und singen gemeinsam.
Ach, das geht nicht um die individuelle, den Metabolismus, sondern es geht wirklich um so ein Agreement, das man trifft?
Es ist definitiv ein Agreement. Und interessanterweise, also das Überzeugendste, also was mich gleich ins Buch auch damals reingezogen hat, das überzeugendste Argument ist, dass wir ja sowas sogar in unserer Kultur haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei Frau Rust eingeladen bin zu einem feierlichen Abendessen in Schöneberg und wir sitzen da alle so im Anzug und unterhalten uns gediegen, dann würde ich natürlich niemals eklig und übergriffig sein. Wenn ich im Stadion bin und da gibt es alkoholfreies Bier aus Versehen, irgendwie falsche Fass geliefert, dann benehmen sich die Leute total
entsetzt.
Ja, das ist nachgewiesen.
Nein. Nein.
Es gibt Placebo-Alkoholforschung, die nachweisen kann, dass die Leute sich komplett so benehmen, wie sie denken, dass sie sich unter Alkohol verhalten.
Das ist eine der interessantesten Sachen, die ich jemals gehört habe.
Das ist total nachgewiesen. Also, zum Beispiel ist es auch, wenn jetzt ein Mann in eine Bar geht, es soll immer dieselbe Bar sein, es soll immer derselbe Mann sein, er kriegt immer dieselbe Menge Alkohol serviert. Und erst am ersten Abend begibt er sich in eine Schlägerei, also macht irgendwie jemand dumm an und prügelt sich mit dem. Am nächsten Abend probiert er eben bei einer Frau zu landen, um es mal sehr vorsichtig und vornehm zu sagen. Und am dritten Abend sitzt er da und heult hemmungslos. Dann würde man immer sagen, naja, der war halt betrunken. Ne, das ist kein Problem. Aber hier kommt das Problem. Auf psychologischer Ebene sind es völlig verschiedene Verhaltensweisen.
Ja.
Und wir entschuldigen sie immer mit Alkohol. Ja. Und es gibt ein kulturelles Agreement, dass wir sagen, naja, der war halt betrunken, aber nichts davon ist okay. Also für mich war so der Grundsatz sehr überzeugend, es kann nichts rausrutschen, was da nicht drin war. Das heißt, jetzt kommt meine Wendung, dann habe ich im Januar 24 habe ich mal ausprobiert, keinen Alkohol zu trinken und dann wollte ich nicht am 1. Februar wieder trinken, weil es dann wirkt dann ja auch nicht so souverän, wenn man dann und dann ist es März geworden und bin dann durch 2024 gefallen, alkoholfrei und irgendwie beabsichtige ich jetzt 2025 auch nicht so viel mehr zu trinken.
Aber du hast jetzt inzwischen
so
schon.
Aber so wie einmal im Monat.
Okay, na, es geht mir jetzt nur um
Ach so, ja, ich mache keine Religion draus, okay. Genau, das mag ich nicht. Aber ich habe radikal weniger Alkohol getrunken und habe aber sehr genauso viele schöne, rauschhafte Abende erlebt und hatte rauschhafte Vergnügen, ganz ohne betrunken zu sein. Und ich muss sagen, das klappt eigentlich viel besser. Also sehr viele Räusche sind ohne Suff sehr viel besser. Und ich meine jetzt nicht andere Chemie, sondern man kann sich ja viel, viel mehr darauf einlassen. Und man kann viel mehr in so einem Abend versinken und sich bewusst daran erfreuen. Und man hat, man erinnert sich auch noch an die coolen Gespräche und an diese Sinnesfreuden, die man hatte, ohne dass man was getrunken hatte. Also Alkohol macht ja ein bisschen stumpf.
Soll es ja, glaube ich, auch. Also ich meine, da warst du, da bist du jetzt der Fachmann und zwar nicht. Ja, doch, naja, ist ja so. Denn ich glaube, wenn du in dir ruhst, dann ist das irgendwie alles gar kein Problem. Egal, ob du jetzt eine Fanta trinkst oder einen Gin Tonic oder so. Aber ich glaube, das Problem ist eher eben, dass du stumpf werden möchtest oder dass du bestimmte Dinge, es ist ja, ne,
und
das ist ja
man
die
das,
Absicht.
Genau, dass man darf, dass es gibt dieses gesellschaftliche Ticket, was eben sehr
richtig,
wichtig ist und
richtig.
So. Und man zieht sich dieses Ticket nur allzu gerne. Ich habe ja einen Freund von mir, ist ja forensischer Psychologe und der erzählte, er hat eben so Klienten, die dann wirklich sich betrinken in ihrer Stammkneipe, sich dafür einen Kassenzettel richtig geben lassen, also wie der, um dann jemandem, dem sie aufs Maul hauen wollen, aufs Maul zu hauen. Ja, um dann eben zu gehen und zu sagen, hier, ich hatte, also ich kann mit einer Rechnung nachweisen, dass ich so und so viel Promille hatte, ich bin frei zu sprechen. Und das stimmt, die wissen dann ungefähr, also da gibt es so ein, es steht nicht im Strafrecht, sondern in so einem Kommentar zum Strafrecht, aber eigentlich ab einer bestimmten Promillegrenze kannst du dann in Deutschland so ziemlich machen, was du willst und wirst dann für das Herbeiführen des Rauschs bestraft und das ist dann sehr wenig.
Ich möchte mit dir jede Woche ein Gespräch führen.
Einverstanden.
Weil jetzt, ich würde so gerne, ich habe noch 30 neue Fragen, die sich jetzt ergeben haben. Und jetzt muss ich aber zu deiner Musik kommen. Natürlich, das ist ja das Gerüst der Sendung und deswegen machen wir das auch.
Ich habe mich so schwer getan, diese Musik zu finden, weil ich wollte eben lauter Musiktitel auswählen, die ich liebe und die viele Bedeutungsebenen haben. Und ich hätte einfach 50 Lieder auswählen können.
Inge Brandenburg würden wir jetzt hören mit Amateur d'Amour.
Wahnsinn.
Erstmal ein super Titel. Erklär mal, wer das ist. Wer ist denn Inge Brandenburg?
Inge Brandenburg ist eine ganz tolle Chansonnière der 50er und 60er Jahre. Und sie ist, ich würde schon vermuten, weil sie eine Frau ist, in die Unbekanntheit entschwunden gelassen worden, was mir sehr, sehr leid tut. Ich bin auf sie aufmerksam geworden durch eine meiner absoluten Lieblingsradiosendungen. Das ist das klingende Sonntagsrätsel. Das höre ich tatsächlich, seit ich 7 oder 8 bin. Meine Mutter hat die Sendung auch so geliebt.
Das klingende Sonntagsrätsel.
Das klingende Sonntagsrätsel in Deutschland Radio Kultur. Ein Gruß geht an Ralf Beiderkellen.
Hoffentlich nicht zwischen 14 und 16 Uhr.
Nein, 9:30 Uhr. regelmäßig jeden Sonntag. Genau. Und die Sendung ist initiiert worden von Hans Rosenthal. Hans Rosenthal hat eine Zeit lang auch bei mir um die Ecke gelebt, also natürlich nach dem Krieg. Also da gibt es eine Gedenktafel in der Winzstraße und dem fühle ich mich sowieso natürlich sehr verbunden, auch aufgrund seiner jüdischen Herkunft. Und meine Mutter und ich, wir haben das so gerne gehört und dann waren dann immer Fragen und das lief beim RIAS damals und, da war, und jetzt eine Zuschrift aus dem Osten. Das ist so die eine Ebene. Und dann ist es so, dass Inge Brandenburg tatsächlich Nachkommen, also Kind von als asozial geschmähten Menschen war, die im KZ umgebracht wurden. Und ich habe mich sehr, sehr lange eingesetzt dafür, dass diese Opfergruppe 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges eine Gedenkstele bekommt im KZ Sachsenhausen. Und es ist uns jetzt im vergangenen Jahr gelungen, dass für diese mit dem schwarzen Winkel geschmähten Menschen Gedenkstelen errichtet wurden. Und das ist sehr, sehr toll. Und diese Gruppe, die ist unbekannt. Die Familien haben sich auch nach dem Zweiten Weltkrieg für die geschämt. Und es war es wirklich zutiefst ungerecht und also niemand war zu Recht im KZ inhaftiert. Ich glaube, das muss der Ausgangspunkt des Denkens sein und Inge Brandenburg ist ein klassisches Beispiel dafür. Die ist dann auch nicht gut zurechtgekommen im Leben, weil sie auch so eine schwierige Herkunft hatte und ist dann auch viel zu früh gestorben. Für mich, wie gesagt, der weibliche Manfred Krug, vielleicht kann man es dann so mal sagen. Und Amateur d'Amour ist sehr lustig. Ja! Amateur d'Amour, Amateur d'Amour, sprich nicht von Liebe.
Jakob Hein, Imker, Übersetzer, Schriftsteller, Mediziner, ist super. Heute hier zu Gast. Und es gibt, wie in so einem Wikipedia-Eintrag, habe ich das Gefühl, jedes dritte Wort ist blau. Und so gerne würde ich da drauf springen und da dann gucken, was als nächstes so. Aber ich versuche mich jetzt an so einer roten Kordel entlang zu hangeln, um einigermaßen chronologisch durch dein Leben zu führen oder dich zu fragen. Einverstanden.
Sehr gut.
Gut. Zur Welt gekommen 1971 in Leipzig. Drei Großväter, wenn man so will. Einen evangelischen Pfarrer, einen Großvater jüdischer Herkunft, der genau. Wahrscheinlich 44 in Auschwitz gestorben ist. Und einen stalinistischen Großvater, der dann so der Stiefgroßvater wahrscheinlich war.
Absolut, genau. Also genau, einen jüdischen Physiker und dann einen deutschen, also eigentlich rheinländischen sogar, interessanterweise Ökonom, der dann eben der zweite Ehemann von meiner Großmutter wurde.
Ich würde das ungern vertiefen, aber ich würde es auch ungern überspringen. Hast du eine Erklärung dafür, warum der Stalinismus so unterm Radar fliegt? Warum irgendwie, ich habe das Gefühl, wenn man über Gräueltaten spricht, ist der Stalinismus mit, also Historiker schätzen von 12 bis 30 Millionen Toten. Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Einschätzungen. Nur die Toten jetzt, nicht die durch Gefängnis und danach. Und von Stalinismus, finde ich, also habe ich auch in der Schule nie was gehört.
Ja, also klar, ich glaube schon, dass es da historische Erklärungen dafür gibt. Also Deutschland hatte das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte verübt und in der Sowjetunion hatte Stalin auch schlimme Verbrechen verübt, aber Deutschland tat gut daran und hat es ja auch sehr intensiv gemacht, die eigenen Verbrechen aufzuarbeiten. Also es wäre jetzt schon auch komisch gewesen, wenn da so ein großer Wert darauf gelegt worden wäre. Es wäre ja auch eine Relativierung nahegekommen.
Ist das nicht ein Whataboutismus? Dass man sich jetzt, also warum ist das eine, warum wird das eine gegen das andere aufgewogen?
Also in der DDR war natürlich die Beschäftigung mit Stalinismus und mit dem Stalinismus und seinen Verbrechen quasi verboten. Also das ging nicht. Also das kam dann aus der Sowjetunion, die Impulse, dass man darüber mal spricht und wie, dass eben Stalin mehr Offiziere hat töten lassen, als im Zweiten Weltkrieg umgekommen sind an der Front. Aber das war sozusagen in der DDR klar. In der Bundesrepublik beschäftigte man, also da ging der Blick ja streng nach Westen. Da beschäftigte man sich einerseits mit der, also dann ab den 60er Jahren beschäftigte man sich dann mit der Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit. Aber der Blick ging stark nach Westen und man interessierte sich schlicht auch nicht für die Ostgebiete. Also und so. Damit, glaube ich, hängt das zusammen. Die Archive waren zu. Das ist natürlich auch für Historiker immer ein Problem. Also die Archive.
Die Sowjetarchive, oder?
Die Sowjetarchive waren zu. Genau, da gab es ja so eine kurze Tauzeit, ähnlich wie in China nach der Kulturrevolution, gab es ja dann so eine kurze Zeit, wo die Historiker auch in die Moskauer Archive geschwärmt sind, wo man da rein konnte. Und insofern, wie gesagt, es gab ja dann 1985 oder so den Historikerstreit, wo ja dann die große Frage war, muss man die Verbrechen des Nationalsozialismus nicht in Beziehung zu den anderen Verbrechen setzen, zum Beispiel. Und da gab es ja sehr viel hin und her und Historiker, die das so und auch so gesehen haben.
Ich verstehe durchaus, wo manche Menschen die Gefahr sehen, ne? Dass es da so eine Relativierung, also na, aber wenn der hat ja nun auch. Ich verstehe aber nicht, wie es zu dieser Denke kommt, warum man eben dieses Wort Whataboutismus, finde ich, eine der besten Erfindungen, um einfach mal klar zu machen, hier geht es nicht darum, dass sich auf der Plus- und auf der Minusseite Sachen ausgleichen, sondern es geht darum, dass sie sich addieren. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass jeweils Diktatoren in der Lage waren, ihre Völker darauf einzuschwören, dass Abermillionen Menschen umkamen. Und nur darum ging es mir. Aber ich will Wort halten und da jetzt auch nicht zu tief reingehen. Du sitzt hier nicht als Historiker, sondern als Imker in erster Linie. Genau. Das haben wir ja nun auch.
Und ich glaube, man darf eben nicht vergessen, dass die Sowjetunion und die Sowjetarmee das entscheidende Land war, das Deutschland vom Faschismus befreit hat, wie man ja so sagt. Und insofern war das, glaube ich, ganz schwer, dann diese Gleichzeitigkeit hinzubekommen.
Dann hatte man was gut, oder wie?
So vielleicht bei einer historischen Debatte. Das kann schon sein. Also so wie man in Deutschland gut daran tut, über die Politik Israels nicht allzu detailliert irgendwie mit Ratschlägen herumzulaufen, auch wenn man die zum Beispiel ablehnt oder kritisch sieht, das ist halt sehr komplex. Da hängt eine Menge dran und so kann ich es mir nur erklären. Ich glaube, das werden irgendwann mal Historiker. Die Tragödie ist, dass sich in der Sowjetunion und in Russland eben viel zu wenig mit Stalinismus beschäftigt wurde und dass eben heute wieder Stalin sehr positiv gesehen wird.
Es ist wie so ein Pop, es ist so ein bisschen wie so Che Guevara, so auf meinem T-Shirt ist Stalin, dass ich so denke, Leute, aber Moment mal, ne, es geht jetzt hier nicht um so einen Typen, der hier für Ordnung gesorgt hat oder so, sondern das ist schon auch wirklich wenn man sich damit beschäftigt,
ein schlimmer Verbrecher, ja, keine Frage.
Extrem schlimmer Verbrecher auch, oder, ja, keine Ahnung, Rote Khmer. Also es gibt so viel, wo man so das Gefühl hat, es fliegt so unterm Radar und ich persönlich gehe jetzt zurück in dein Leben. Ich gehe zurück nach Leipzig. Ich halte mich kurz bei deinen Eltern auf, nämlich bei deinem Vater. Er ist ein sehr bekannter Schriftsteller, Übersetzer, Essayist, Christoph Hein, Jahrgang 44, wie auch deine Mutter, die im Jahr 2002 leider gestorben ist, Christiane. Gelernte Buchhändlerin. In dem Laden hat sie da gearbeitet, wo
die
sich
genau, die haben da Lehre gemacht. Das war irgendwie so DDR gab es ja so einen Proletkult, dass irgendwie, dass man nicht direkt zur Hochschule darf, sondern dass man eben erstmal noch was Vernünftiges, also einen Arbeiterberuf lernt.
Sie war ja auch Kranführerin,
das
oder?
Das fand sie immer sehr gut. Dann hat sie immer erzählt, dass sie da unterm Sitzkissen, das war ja auch dieser Inge Brandenburg Connex, dass wir haben immer gerne zusammen Schlager gehört, also sie war da, hatte da keine Berührungsängste mit Kitsch. Und was sie am Kranfahrerberuf, da erzählte sie immer, dass sie da unterm Sitzkissen lagen dann immer Lore-Romane, also so Dr. Norden, der Arzt, der alle Frauen heilt. Und dann war immer die große Hoffnung, dass unterm Sitzkissen ein neuer Lore-Roman. Also sie war so eine Kranfahrerin so von so einem Katzen, also so Krane, die durch Fabrikhallen fahren. Und da wurde man nur ab und zu mal abgerufen, dann fuhr man, dann machte man das. Und meistens saß man eben rum und las seinen Kitsch-Roman. Und da hatte sie irgendwie eine ganz warme Erinnerung dran.
Das hat sie aber nicht mehr gemacht, als du auf der Welt warst, oder?
Nee, genau.
Warst du jemals oben auf einem Kran?
Nee, das traue ich mir, glaube ich, nicht zu. Also ich habe ein bisschen Höhenangst. Ich gehe damit so um, dass ich überall, wo ich bin, sofort aufs höchste Gebäude raufgehe, um mich eben, also um da gar nicht mich in dieser Höhenangst zu verlieren. Aber auf dem Kran. Wie,
du desensibilisierst dich in dem Moment.
Ständig, genau. Na,
wow.
Naja, aber zum Beispiel Achterbahn mache ich nicht. Meine Kinder haben das zeitweise sehr bedauert. Und Kran würde ich auch nicht. Also, obwohl so eine Lore. Also mit meiner Mutter wäre ich überall hingegangen, aber die war da lange nicht mehr. Das war, glaube ich, wie so ein Übergangsjob oder Studentenjob.
Also Lore, sagst du gerade. Also würdest du, wenn du dich entscheiden müsstest, lieber 200 Meter in die Höhe oder 200 Meter in die Tiefe?
Ich fühle mich gerade ganz unwohl, so innerlich, weil ich finde beides gleich.
Okay, 100.
Ich finde beides
50.
Gleich. 50. Nee, also 100 Meter, 200 Meter in die Höhe, auf jeden Fall. Also ich finde, wenn ich liebe es, Tiefseefilme zu gucken. Ich liebe es auch, so Filme übers Weltall zu gucken. Aber mir wird ganz kurz, ganz flau im Magen. Ja. Genau. Also 200 Meter in die Tiefe. Nee. Ich würde die ganze Zeit an diese Titanic-Crew denken, diese Milliardäre, die sich für unsterblich hielten und also die da bei diesem Tauchboot drin waren, was dann so plötzlich implodiert ist. Genau, gab so ein Unternehmen, das bot so Reisen zum Wrack der Titanic für Milliardäre an. Und dann waren die sind dann alle gestorben. Da hat's einmal plopp gemacht und dann hat die Tiefsee sich die Menschen geholt.
Geholt. Die See hat sich die Menschen geholt. Das ist eigentlich eine schöne Formulierung.
Das ist eine Formulierung von Bertolt Brecht, genau, vom Piratenlied, was ich gerne manchmal mit der bolschewistischen Chorkapelle singe.
So, Music. Der Meeresbezwinger Thomas. Was Wahnsinn. Für ein ungewöhnlicher Titel für einen Song. Gerhard Schöne.
Genau, also ich finde, das ist ein wahnsinnig tolles, poetisches Kinderlied von einer ganz tollen, poetischen Platte von Gerhard Schöne Kinderlieder. Das war ein Bestseller und sehr, sehr viele Menschen, die in der DDR groß geworden sind, haben diese Platte gehört. Und es ist für mich so ein Beispiel von etwas, was sehr schön war in dieser ganz furchtbaren, bekloppten DDR, was ja heute sehr viel mehr in den Fokus der Diskussion auch gekommen ist, dass man so sagt, nicht alles war schlecht, ehrlich nicht. Und das ist für mich so ein absolutes Beispiel, Gerhard Schöne im Allgemeinen und seine Kunst. Es ist auch so ein Lied über einen einsamen Jungen, der eigentlich ist alles in Ordnung, aber er hat eben eine schlechte Zensur geschrieben und hat Angst, es seinen Eltern zu sagen und träumt sich in einer Badewanne einfach in die Südsee. Und was ich auch übrigens interessant finde, dass eben Gerhard Schöne da, also Thomas flieht in die Südsee und wird dann Häuptling der Hula-Kanufen. Und im Wesentlichen ist das Lied heute einfach so noch spielbar. Also das heißt, natürlich bedient es so dieses Narrativ, dass man in der Südsee ist und dass da ganz andere Menschen wohnen, aber ist ansonsten nicht irgendwie oll oder rassistisch oder dass einem sich die Fingernägel hochrollen. Wenn man heute alte Serien guckt, dann geht es einem ja schon oft so. Und dann dachte ich, ich liebte das immer schon so und hatte immer so eine Verbindung und vielleicht hat das auch irgendwas zu tun mit meinem Beruf als Kinder- und Jugendpsychiater, dass ich immer so ganz weich werde, wenn ich so davon höre, dass Kinder unglücklich sind. Das wurde ich sogar schon als Kind und ich habe es mir so ein bisschen erhalten.
Glücklicherweise.
In Meeresnot treibt ein winziges Boot, darinnen ein Junge, Thomas.
Als Jakob Hein, mein heutiger Gast, zur Welt kam, schloss dein Vater gerade ein Studium ab, ein Doppelstudium Philosophie und Logik.
Ich glaube, das stimmt auch nicht. Er hat einfach Philosophie studiert
und sein
Schwerpunkt war philosophische Logik. Das ist etwas, was ihn interessiert. Er hat das immer gesagt, weil um ihm deutlich zu machen, dass er nicht Marxismus-Leninismus in Leipzig studiert hat, sondern dass sein Schwerpunkt eben philosophische Logik war. Wir hatten auch dicke Lehrbücher für philosophische Logik zu Hause. Und genau, und meine Mutter hat mit ihm zusammen studiert. Die hat länger studiert, weil sie promoviert hat noch und hat zu Karl Popper promoviert. Und mein Vater hat in der Zeit in einer Nachtbar gearbeitet.
In einer Nachtbar?
Im Mezzo Piano, glaube ich, in Leipzig. Und das war sehr lustig. Also in der Zeit, sagt meine Mutter, ist sie eben morgens aufgestanden, hat dann die Taschen von meinem Vater geleert und ist damit einkaufen gegangen. Und es hat immer gereicht für einen Wochenendeinkauf. Und dann haben sie sich auch in der Zeit die Waschmaschine gekauft und alles so, was wir damals hatten, so an so Haushaltsgeräten. Weil sie hatten dann lange nicht mehr so viel Geld wie in der Zeit, als mein Vater in der Nachtbar gearbeitet hat. Und der Chef hat seine Mannschaft irgendwann mal zusammengetrommelt und hat dann gesagt, ja, alle müssen kommen, Dienstversammlung und so. Und die Kellner, die Köche, alle waren da. Und was ist denn so? Und er hat gesagt, er kann diesen Monat kein Gehalt zahlen. Und dann waren alle so, und dafür rufst du uns jetzt? Also das, es wow. war wirklich so, das ist wow. jetzt echt nicht so wichtig, dass du uns hier holst. Weil man ist sozusagen in 3 Tagen, die man da gearbeitet hat, hat man das in Trinkgeld mitgenommen, was das Monatsgehalt war. Finde ich eine sehr tolle echt, Geschichte. Ja. Der Chef, der ja. so zerknirscht sagt, ja. ich kann euch kein ja. Gehalt zahlen. Und die Angestellten, die so sagen, ja, das, also ehrlich, dafür musste ich jetzt um 11 aufstehen. Das ist jetzt ein bisschen hart, was ich hier.
Hast du selbst auch mal in der Gastronomie gearbeitet?
Jawohl. Und ich sage immer, du kriegst einen Jungen raus aus der Gastro, du kriegst die Gastro nicht raus aus dem Jungen.
Was gut ist, finde ich. Weil das macht, so. Ja, findest du nicht, dass man so multitasking-fähig
wenn wir beiden, dadurch? Wenn wir beiden zusammen ins Café gehen und da arbeitet eine unfähige Servicekraft, dann halte ich das kaum aus.
Also ja, ich
bin
ich
da
verstehe.
Immer einen Schritt davor, ja. hinter den Tresen mhm. zu gehen, das mal ein bisschen zu organisieren, dann, mhm. dass links einer die Bestellung entgegennimmt mhm. und rechts einer die mhm. Bestellung abarbeitet und das kassiert wird und also ist, ich halte das kaum aus, wenn ineffektive Servicekräfte rumwurschteln.
Ja, wobei man Leuten auch, finde ich, die Zeit geben muss, in Gastro reinzufinden. Genau. Aber man merkt auch genau, finde ich, nach einer gewissen Zeit, bei manchen Leuten ist es einfach, es passt einfach nicht. Das ja. ist, das macht, ja, ich kenne dieses Gefühl jetzt. Wo du es beschreibst, merke ich, ich bin wahrscheinlich auch so eine.
Das ich hatte, ja, das ist, das, genau, also, das macht mich unlocker. Ich freue mich wahnsinnig, wenn, also in einer fähigen Gastronomie zu sein, das ist ein mhm. Riesenvergnügen mhm. und ein, ne, es ist ja im Grunde genommen, man kauft sich ja Royalität. Das ist ja genau das.
Ich war jetzt am Wochenende in Zürich und habe dort einen Freund besucht, mit dem ich häufiger mal arbeite. Und wir sind in die Kronenhalle gegangen. Und es ist ein ganz traditionelles Restaurant, ein besseres Restaurant auf jeden Fall, da kriegt man nicht so schnell einen Tisch. Und dort mit so einer alten Art von Gastronomie konfrontiert zu werden, also ich finde Kellnerinnen und Kellner, die es drauf haben, sowieso toll zu beobachten, ne? Wie sie mit den Leuten flirten, wie du merkst, mit der rechten Hand räumen sie das Tablett ab, mit der linken schreiben sie was an. Aber das hatte nochmal was anderes, weil es da auch eine Uniform gab.
Oh.
Also so im Sinne von Kellneruniform und auch die Körpersprache war eine andere. Du hast genau gemerkt, dass die Leute sich, wenn sie am Tisch standen, bei den Gästen darum bemühten, eine höfliche Körperhaltung einzunehmen. Und da habe ich gemerkt, in mir klopfte sowas Konservatives, Traditionelles an, das ich plötzlich ganz schön fand. Muss man sich über sowas Gedanken machen?
Wie gesagt, es ist so eine geborgte Royalität. Also man ist dann eben für die Zeit, die man dort verbringt, das war im Kaufhaus ja auch so, der Grundgedanke ist man dann in König, also man ist ein Angehöriger der Monarchie. Man kauft sich praktisch für Geld Monarchie. Und das ist ein Gedanke, der schon auch grandios ist, so in beiden Bedeutungen des Wortes. Ja. Und man muss sich nicht über sich Sorgen machen, solange man sich selber noch reflektieren kann. Aber das ist auf jeden Fall schon was sehr Besonderes.
Gut, weißt du, wie wir drauf gekommen sind durch deinen Vater und den Job.
Und genau, und mein erster Job im Westen war als Kellner im Café Adler. Der Besitzer vom Café Adler, das war direkt hinterm Checkpoint Charlie. Also da konnten Westberliner nicht rüber, interessanterweise, nur Ostberliner und Alliierte. Und der Besitzer war Banknachbar von meinem Vater gewesen. Vor der Wende natürlich, also vor Mauerbau sogar. Und dann meinte Albrecht eben, du, wenn dein Sohn mal einen Job haben will, dann könnte er bei mir im Café anfangen. Und das war dann ganz toll, weil dann habe ich da gearbeitet, brauchte nicht das Begrüßungsgeld abzuholen, sondern konnte da eben mein eigenes Geld verdienen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und so bin ich dann in der Gastro auch ein bisschen hängen geblieben.
So, Musik, The Cure, In Between Days.
Oh Gott, ja. Genau, ich habe mir ja sehr viel Mühe gegeben.
Vielen Dank dafür.
Sehr viel Mühe gegeben, nicht nur irgendwie so Lieder und auszusuchen, die mich cool erscheinen lassen. Das wäre mir auch gelungen so. Also wäre auf jeden Fall.
Was hättest du dann mitgebracht?
Wäre auf jeden Fall auch was von Dua Lipa dabei gewesen, die ich sehr cool finde und von Lizzo oder so. Aber ich wollte ehrlich sein. The Cure war absolut eine Lieblingsband von mir, als ich 14, 15 war. Ich glaube auch, also eben dieser Dark Pop, der hat mich daran fasziniert. Und In Between Days ist für mich eine wahnsinnig tolle Tanznummer bis heute. Ich mag immer Breakbeats und deswegen ist das für mich einfach ein absolutes Lieblingslied. Und Robert Smith, auch eigentlich ein Poet, der sich hinter das Mikro stellt und seine Gedichte singt, ist In Between Days auch sehr, sehr interessant und schön, wenn man sich mal den Text in Ruhe zu Gemüte führt.
Radio 1. Hörbar Brust.
Zu Gast ist der Psychiater, Schriftsteller, Übersetzer, Arzt, Imker Jakob Hein. Du hast sehr früh angefangen zu schreiben. Du hattest so ein grünes, kleines, abwaschbares Ringbuch, in das du geschrieben hast. Stimmt das?
Das genau, das habe ich interessanterweise immer noch, ja. Also, ja, interessant, dass du es ansprichst. Also, in dieses Ringbuch habe ich das Westfernsehprogramm reingeschrieben. Für so. Und zwar, ja, es gab eine Fernsehsendung am Sonntag um, sagen wir mal, um 8.30 Uhr oder so, oder um 8 Uhr. Um 8 Uhr lief das Programm der ARD durch und um 8.30 Uhr das Programm des ZDF durch. Und ich hatte den Auftrag als früh aufstehendes Kind, dass ich mich doch dann davor setze und für meine Eltern das Fernsehprogramm aufschreibe.
Nein.
Ja, das habe ich verlässlich getan.
Man muss dazu sagen, denn das versteht man ja sonst gar nicht, wenn ich jetzt überhaupt die richtigen Rückschlüsse ziehe. Es gab damals Fernsehansager und Ansagerinnen, die das Programm vorgelesen haben. Also sozusagen ein Hologramm, die TV-Spielfilm, falls es die noch gibt, als Hologramm.
Genau, aber du musst dir das so vorstellen, es gab eben natürlich keine Zeitungen in der DDR, die das Westfernsehprogramm hatten, obwohl alle ausschließlich Westfernsehen guckten. Und nee, es lief eine Sendung durch, also die lief einfach von 8 bis 8.30 Uhr, sagen wir mal in der ARD, wo einfach die tafelweise das Programm der ARD für die kommende Woche gezeigt wurde. Und ich saß davor, hatte so ein Heft, habe mir dann sauber die Seite in der Mitte geteilt und habe dann Montag, Dienstag, Mittwoch das Programm ab 20.15 Uhr getreulich notiert. Und da stand dann auch so Spielfilm USA 1976 oder also das habe ich dann auch probiert so mitzunotieren. Da war ich in der Grundschule, da habe ich echt auch nochmal gelernt, schnell und viel zu schreiben und habe meinen Eltern sozusagen diese große Dienstleistung erwiesen.
Hast du ja wirklich. Und dann haben sie dich nicht mal mitgenommen auf die Reisen, denn deine Eltern konnten, durften reisen.
Teilweise, genau. Also mein Vater durfte reisen, der bekam Einladung. Das machte man dann so zum Beispiel, dass ein die italienische kommunistische Partei einlud. Den konnte man als SED auf der kommunistischen sozusagen Ostseite nicht, keinen Wunsch ausschlagen. Also mein Vater konnte manchmal reisen und ganz, ganz manchmal konnte er meine Mutter mitnehmen.
War er denn in der Partei? Das weiß ich jetzt.
Nein,
wollte ich gerade sagen.
Nee, mein Vater hat keiner Partei das Problem bereitet, ihn rausschmeißen zu müssen. Also er ist nirgendwo eingetreten. Und genau, und dann.
Weil du eben sagtest, dass man das der SED nicht abgeschlagen hat.
Naja. Also es gab ja in der DDR diese ungünstige Mischung aus SED, Staat und parteilichen Organen. Es gab wenig Trennlinien sozusagen, wenig Gewaltenteilung. Und wenn jetzt also die französische kommunistische Partei meinen Vater einlud, dann war das viel schwerer, diese Einladung auszuschlagen.
Ach so, meinst du es, okay.
Als wenn es jetzt, keine Ahnung, eine Einladung von der CSU, CSU Mittelfranken gegeben hätte. Genau, und dann ging das so. Und manchmal, und die Kinder, also ich zum Beispiel, waren dann schon ein wichtiges Faustpfand. Also also als meine Eltern mal in den USA waren, war ich dann einfach auch einen Monat allein zu Hause. Für mich super, ich habe mich sehr gefreut.
Wie alt warst du?
15, so 14, 15, ich fand das ganz toll. Aber als ich dann krank wurde, war es dann doof, aber dann durfte ich dafür zu meiner Freundin ziehen, was ich auch ganz toll fand.
Dein Vater hat sich mal dahingehend geäußert, dass er sich eine Weile wirklich Sorgen gemacht hat, dass du das Land auf gefährliche Art und Weise möglicherweise verlassen hattest, hättest können, weil du so eine Sehnsucht hattest, weil du reisen wolltest und weil du, es gab dieses eine Interview, du guckst jetzt eher erstaunt, vielleicht war das, habe ich es auch überinterpretiert, aber dass du eher wütend warst, wenn sie dich nicht mitgenommen haben, weil du auch schon diese Affinität hattest und diese Fantasie und diese Projektion, was zum Beispiel New York, speziell noch Manhattan angeht, dass du wie so ein GPS, dein eigenes GPS, du konntest, im Grunde wusstest du über jeden Woody Allen-Film, den du tausendmal geguckt hast, wo welche Straße ist und wo welches Café ist.
Genau, in welchem Delikatessen man nicht essen darf oder so, genau so ein Quatsch, ja. Absolut. Also das war auf jeden Fall so. Ich wusste gar nicht, dass das irgendwo mein Vater mal gesagt hat, aber das war so, ich habe das immer gedacht, dass ich nicht in der DDR 30 geworden wäre. Und auf die Art, wie das jetzt gekommen ist, die hätte ich nicht vorhersagen können. Aber ich bin schon davon ausgegangen, dass ich dann eben irgendwann ausreise, weil das ging für mich so nicht. Also wir sind ja, wir waren ja diese Westbürger, die in der DDR aufgewachsen sind. Wir haben uns ausschließlich am Westen orientiert. Wir haben nur Westfernsehen geguckt. Interessant war für uns Beat Street und völlig uninteressant. Also wir wussten gar nicht, was auch ein bisschen ein Versäumnis ist. Wir wussten kaum, was zum Beispiel Beispiel in Polen oder in Tschechien, was da überhaupt an kulturellen Sachen passierte. So.
Wer ist wir? Du und deine Generation? Ja, du und deine Freunde?
So würde ich das schon sagen. Also in der Punk-Szene war es immerhin so, dass wir ja noch so ein paar polnische Punk-Bands kannten und dann gab es eben polnische, also Punk-Festivals auf polnischer Seite, wo man dann mal nach Polen fuhr. Und da aber so eigentlich war meine Orientierung und auch die Orientierung von sehr vielen Freunden, die ich hatte, war eindeutig Richtung Westen und da auch gleich in die USA. Also nicht jetzt, also Hannover auf keinen Fall. Ja,
das jetzt nur mal hier weiß, das ganz dünnes Eis.
Nee, das ist ich sage es ja, weil ich ja gerade einer Hannoveranerin gegenüber sitze.
Ja, das geht
ja
schwer über die Lippen, ich merke es.
Genau,
Gott straft sofort.
Das glaube ich nicht. Ich habe ein Buch geschrieben über einen Hannoveraner Arzt, der.
Du hast so viele Bücher geschrieben. Wie soll man denn da durchsteigen? Und dein neuestes darüber werden wir natürlich gleich noch sprechen.
Dieses Buch über den Hannoveraner Arzt ist noch nicht veröffentlicht. Insofern bin ich da. Ich wollte ein Buch schreiben über den schlechtesten Arzt der Welt.
Ey.
Genau. Und den gibt's nicht. Also es ist eine fiktive Figur. Und der kommt aus Hannover. Und sein Vater, also die waren mal reich, die Familie war mal reich und sein Vater hat in die überlegene Videotechnologie Betamax investiert und hat so das ganze Geld der Familie durchgebracht. Und deswegen wird er dann Arzt, also er muss was arbeiten. Ja, und dann wird er der schlechteste Arzt der Welt. Das ist eine lange Geschichte. Also meine Orientierung und auch von wahnsinnig vielen Menschen, die ich kannte, die ganze Skateboard-Szene sowie so die ganze
Breakdance-Punk.
Genau, die ganze Breakdance-Szene, aber eben natürlich auch die Punk-Szene, also jetzt so die Dead Kennedys oder eben zumindest nach England, klar mit Sex Pistols, Clash und so und Suzy and the Banshees, also.
In die USA hatte man ja eigentlich außer zu den Ramones oder so überhaupt gar keinen.
Na wieso, Ramones, Dead Kennedys, die Slits auf jeden Fall, die New York
die
Dolls.
Die hätte ich englisch verortet. Wir müssen Musik spielen, du hast keinen, aus Rücksicht auf die, vielleicht auch nicht mehr ganz so jungen Radio 1 Hörerinnen und Hörer, hast du keinen einzigen Punk-Song mitgebracht, der auch wahrscheinlich dann nur 1,30 lang gewesen wäre.
Ja, das wäre okay. Also da hätte ich dann wahrscheinlich China as a Punk-Rocker genommen.
Der ist süß.
Das kann man auf jeden Fall machen.
Ja, der tut nicht weh. Das ist ja furchtbar, sowas über ein Lied zu sagen. Aber tatsächlich ist der nächste Song auch nur 1,40 von der wunderbaren Dota Kell, die hier auch schon mal zu Gast war in der Hörbar. Geld verdirbt den Charakter. Was hat es mit diesem Lied auf sich?
Ja, also Dota ist eben eine absolut großartige Kollegin von mir. Wir kennen uns direkt aus der Vorlesebühnenszene, die eben auch ein ganz, ganz wichtiger kultureller Beitrag zur Berliner und vielleicht sogar zur deutschen Kultur war. Dota Kehr ist bekannt daraus, Wladimir Kamina, natürlich Marco Wekling und Boff Bjerg, also so viele Menschen, die da sind, Eva Mirasoll, also ich könnte die Namen alle nennen. Dota ist außerdem eine ärztliche Kollegin von mir. Wir haben ein Jahr auseinander Medizin studiert und ja, ich mag sie sehr und sie ist außerdem auch ganz klar kapitalismuskritisch und obwohl sie auch erfolgreich ist, auch sich selber treu geblieben und Geld verdirbt den Charakter. Ist einfach ein sehr tolles, lustiges, schmissiges Lied. Kann man gerne mal machen.
Einer der Häuptlinge gab uns Aufgaben, die wir gerne erledigt haben. Er war sehr freundlich, sehr mitteilsam auch. Er trug eine Weste, er trug einen Bauch, er trug einen Kopfschmuck. Das war so ein Gezackter. Und er gab uns kein Geld, denn er sagte, Geld verdirbt den Charakter.
Warum, frage ich mich, frage ich gleich ihn, denn er sitzt mir hier gegenüber, Jakob Hein, Arzt, Psychiater und Schriftsteller. Warum reift in dir als 14-Jährigem der Gedanke, Kinderpsychiater zu werden? Hattest du selbst Erfahrungen mit der Kinderpsychiatrie?
Nee, hatte ich nicht. Ich fand das interessant. Ich mochte irgendwie Psychiatrie sehr. Ich fand das sehr interessant und habe mich ja erstmal da so von ganz außen genähert. Meine Eltern, also in meiner Familie gab es keinen Arzt. Mein Großvater väterlicherseits wäre gern Arzt geworden und der hat es auch am nachhaltigsten unterstützt, meinen Wunsch da als Erster aus der Art zu schlagen. Und,
aber wie kam es? Also wie das muss man ja erstmal wissen, dass man sowas werden kann.
Ja, ich wollte eigentlich Schauspieler werden und das haben mir meine Eltern wirklich verboten. Die haben gesagt, auf keinen Fall, das kannst du vergessen. Wir gießen deine Füße in Beton und schmeißen dich in die Spree, wenn du das machst. Das darfst du nicht werden. Und ich kannte das gar nicht von meinen Eltern.
Du warst dann traumatisiert und dann kam ein Kinderpsychologe und hat gesagt, nein, das würden sie nicht machen, das haben sie nur so gesagt. Nicht.
Es ist auch total interessant. Und dann hatte ich eben ein Mädchen, in das ich verliebt war. Die wollte Neurologin werden und die war älter als ich. Also, aber wir waren schon junge Mädchen noch. Wir haben uns jetzt kürzlich ausgetauscht und da meinte sie, sag mal, war ich vielleicht dieses Mädchen, von dem du mal erzählt hast? Und ich so, ja, na klar. Und dann haben wir irgendwie einen Kaffee miteinander getrunken, also ist alles gut. Sie ist tatsächlich Neurologin und ich bin tatsächlich Psychiater, aber wir sind nicht zusammengekommen über diesen Weg. Und dann irgendwie hat mich das immer fasziniert und ich bin da dran geblieben. Und je mehr, es war so ein Thema, was sich nicht erschöpft, sondern was immer interessanter wird. Und da ich ja ein sehr neugieriger Mensch bin und diese blauen Querverweise auch immer bei mir angehen, in der Psychiatrie und in der Kinderpsychiatrie hörte das nie auf und deswegen habe ich das gewählt. Ich habe da eine Zeit lang im Medizinstudium mal gespannt.
Aber du hast keinen Film gesehen, in dem das vorkam. Denn nochmal, wir reden von einer Zeit, in der es das Netz nicht gab, also das Internet nicht gab. Du bist ein Junge, der 71 geboren wurde und mit 14, also 1985.
Es war auch
Kinderpsychologie.
Genau, Psychiater. Es war auch ein bisschen so dieser Punkt, dass mich Erwachsene quälen, ständig fragten, was ich mal werden will. Ja, ich sah immer 5 Jahre jünger aus. Heute finde ich es okay, damals fand ich es furchtbar. Und dann war Kinderpsychiater so eine Antwort, da hielten alle die Schnauze. Das war so, das wollte ich jetzt eigentlich nicht wissen. Und irgendwie, ich bin da auch so ein bisschen von außen nach innen dahin gekommen. Also fake it till you make it. Und hab das nie bereut. Ich fand das immer wahnsinnig toll und interessant. Es wurde immer besser und interessanter.
Du hast dann Abitur gemacht, warst 18, als die Mauer fiel und bist dann erstmal ein Jahr lang ins Ausland gegangen, auch in die USA.
Nur in die USA.
Nur in die USA.
Genau, ich bin mit einem One-Way-Ticket nach New York City geflogen und bin ein Jahr später wiedergekommen.
Hast du da in der Gastronomie auch gearbeitet?
Da habe ich auch in der Gastronomie, habe ich im Cupcake-Café in Hell's Kitchen gearbeitet und hatte dann irgendwann den Spitznamen The Wild Waffle Week.
Das hast du mal erzählt.
Weil ich irgendwie gut Waffeln machen konnte, genau.
Dann hast du Medizin studiert in Berlin, Stockholm, Österreich und Boston.
Ja.
Also wenn ich mir das manchmal so anhöre, also das, ich habe ja hin und wieder Leute mir gegenüber sitzen, die eben so ganz interessante Orte hatten, an denen sie studierten, denke ich immer, Gott, war ich da so statisch oder ich wäre nie auf die Idee gekommen, das ist mir aber auch nie zugetragen oder angeboten worden und ich denke dann, das liest sich immer so leicht. In Stockholm und dann habe ich in Tennessee eine Zeit lang und hätte ich, also ich wäre damals, mein Englisch wäre gar nicht gut genug gewesen, um in Tennessee oder irgendwo zu studieren. Wie ist das? Ist das dann in dem Moment, dass man da in dem Alter nicht so perfektionistisch rangeht und sich da drauf einlässt und dann klappt es auch? Ist es das?
Also irgendwann im Laufe meines Studiums kam dann irgendwie so Informationen darüber, dass es jetzt also Erasmus gäbe und Erasmus bedeutet, dass man woanders studieren kann. Also man kann sein Studium einfach für ein Jahr woanders machen. Und dann habe ich irgendwie so geguckt, wo das Kleingedruckte ist und was da irgendwie die Nachteile davon sind oder die Probleme, die sich damit verbinden, habe nichts gefunden und war so, natürlich bewerbe ich mich für Erasmus, also ich bin ja nicht doof. Also das ist auch diese Ostsozialisation, dass ich so dachte, ich kann jetzt einfach ein Jahr in Stockholm studieren. Ich das. Also ich habe gar nicht verstanden. Ich war so ein bisschen eher diskret damit auch gegenüber meinen Kommilitoninnen, weil ich dachte, das erzähle ich jetzt auch nicht jedem nachher, weil die sind ja alle viel besser als ich. Von Zensuren her war ich damals noch gar nicht so gut. Und dann habe ich mich da beworben und bin angenommen worden. Und jetzt kommt die Geschichte. Ich habe mich so gefreut und das Auslandsbüro der Charité hat mir so toll geholfen und ich fand das so, das war ein langer Prozess und so. Und dann habe ich gedacht, ach komm ey, sei so, also es ist nie falsch, was Gutes zu tun. Und dann hatte ich diesen Impuls und habe einen Blumenstrauß gekauft und habe den voller Dankbarkeit der Chefin vom Auslandsbüro, Frau Lehmann, gegeben. Und habe gesagt, Frau Lehmann, ich wollte mich einfach sehr doll dafür bedanken, dass sie mir so geholfen haben und ich hatte eine gute Zeit nach Stockholm und das war einfach toll. Und da hat die gesagt, Herr Hein, das hat ja noch niemand gemacht und die war total gerührt.
Oh.
Und jetzt kommt's und die hatte gesagt, und wenn Sie mal nach Amerika wollen,
no,
dann sagen Sie mir Bescheid. Und dann habe ich gesagt, Bescheid. Und dann hat die mir einfach, also es war ja ein normales Antragsverfahren,
ja,
ich musste mich da bewerben und so, aber die hat mir dann gleich die Unterlagen gegeben und dann war ich ein Jahr in Berlin und bin dann nächstes Jahr, dann bin ich dann nach Amerika geflogen.
Ach, wie toll. Siehste, lass Blumen sprechen.
Seid einfach, genau, und niemals den Impuls unterdrücken, was Gutes zu tun, was Nettes zu sagen.
Nee, das ja sowieso, finde ich sowieso.
Viel Liebe.
Glaubst du, dass Leute den Impuls unterdrücken, was
ja.
Gutes zu tun, wissentlich?
Ganz bestimmt, genau. Die denkt doch nur, ich will mit ihr schlafen oder das kommt doch irgendwie komisch. Oder wenn jetzt jemand anders das sehe, was würde er darüber sagen?
Das ist, glaube ich, ich glaube, das ist einer der größten oder eine der größten Fallen, dass wir uns durch die Augen anderer sehen und cool sein wollen.
Soll ich dir sagen, dass das der Hintergrund von dem Sartre-Zitat ist, die Hölle, das sind die anderen?
Ach,
das ist genau, was er meinte.
C'est l'autre.
Genau, er meinte genau das. Er meinte, dass wir diese dritten Augen haben.
Ah.
Genau, damit ist gar nicht so was Menschenfeindliches gemeint, sondern er meinte genau diese anderen, die wir uns in den Kopf tun, das sind die Hölle. Und da würde ich sagen, also mir kam das immer viel komplizierter vor, aber ich dachte, verdammt, das stimmt, das ist genau, was ich sagen würde, ich unterschreibe das.
Abgefahren. Siehst du, das ist einer der Gründe, warum es sich auf jeden Fall lohnt, dir zuzuhören. Da so alte Sachen, die man mit sich rumgeschleppt hat, kriegen plötzlich eine andere Bedeutung und eine viel einleuchtendere Bedeutung.
Ja. Also ich sehe das ja auch zum Beispiel in der Literatur so, wenn man dann Literaturkritikern zuhört und dann irgendwie, also dann, ich möchte meine eigenen Bücher manchmal nicht mehr lesen, weil die sehr kompliziert und so. Und eigentlich, wenn es gut läuft, macht das Lesen meiner Bücher Spaß. Das ist eigentlich total schön. Und gerade jetzt auch so, wenn man Marquesse nimmt oder natürlich auch Grass oder zum Beispiel Arundhati Roy, das macht wahnsinnig Spaß, das zu lesen. What is wrong? Und wenn das dann immer so, das ist so, ja, und sie geht auch ganz komplex auf die Kolonialgeschichte Indiens und seine Beziehung zur frühen Elisabeth.
So dieses feuilletonistische Besprechen.
Und man will es dann gar nicht mehr lesen, weil man so denkt, ich bin gar nicht klug genug für dieses Buch. Und das mal, wo ich so sage, bitte nimm das Buch und lies es einfach, du wirst viel Spaß dabei haben. Ja?
Ich glaube, das ist auch mit klassischer Musik so. Ne? Also das ist so, wo ich mich wahnsinnig ärgere. Also natürlich spreche ich da auch von mir selbst. Ich weiß so gut wie nichts. Oder hier, meine ganze Wohnung hängt voller Kunst und ich könnte dir jetzt keinen kleinen Exkurs geben über die verschiedenen Perioden. Alles gelesen, alles gelernt, alles vergessen. Aber wichtig ist ja, in erster Linie würde ich immer sagen, was es mit dir macht. Also wenn dich so ein Bild umhaut oder du dich erinnert fühlst an irgendwas oder dich gestört fühlst, auch das soll Kunst ja tun. Ne? Provozieren, dich zum Umdenken oder zum Neudenken verleiten oder verführen. Und wenn Musik dazu führt, dass du schneller läufst oder anfängst zu weinen, weil es so schön ist.
Genau, also so geht's mir absolut auch. Und ich hasse Kunst, ehrlich gesagt. Oder ich kann überhaupt nichts mit Kunst anfangen.
Das kann nicht stimmen.
Warte. Ich kann überhaupt nichts mit Kunst anfangen, die von mir verlangt, dass ich vorher die Gebrauchsanweisung lese.
Das
wo ich so
gut.
denke, da habe ich keinen Bock drauf. So diese Kunstwerke, wo man sagt, klar, das wird dir jetzt nicht gefallen, aber lies mal die Gebrauchsanweisung und danach erschließen sich dir die Bedeutungsebenen. Ich würde gerne ein unmittelbares Verhältnis zu Kunst haben. Das finde ich schön.
Wobei, und das haben wir ja eigentlich, und da können wir versöhnlich sozusagen diese Klammer auch wieder schließen, wobei ja gerade das Beispiel, das uns jetzt darauf gebracht hat, darüber zu sprechen, nämlich diese Sartre-Geschichte, zeigt, wenn dir dann aber eine zweite Ebene gezeigt oder erklärt wird oder sogar eine dritte, dann kann das sehr bereichernd sein. Das will ich gar nicht ausschließen. Ne? Also man kann es auf einer einfachen Ebene mit den Sinnen und sich eine eigene Interpretation holen, was auch immer. Und damit kann auch Schluss sein, damit kann es auch zu Ende sein. Aber wenn dann sozusagen noch so eine Kirsche da drauf kommt, weil dir jemand sagt, ach so, und übrigens, es gibt hier noch so einen kleinen, so... Ne? Also
ja,
weiß ich
also,
jetzt nicht, wie Symbolik oder was auch immer man jetzt nimmt in der Kunst, dass du darauf hingewiesen wirst in so einem Hieronymus Bosch und jetzt guck mal das und das steht oder der Fisch steht für Fruchtbarkeit oder für Christentum oder was auch immer. Wenn du sowas dann auch noch weißt, hast du natürlich nochmal einen Mehrwert, das will ich nicht ausschließen.
Klar, auf jeden Fall. Sartre war ja natürlich auch ein sehr, sehr herausragend guter Schriftsteller und das spürt man eben dann an so Sätzen, dass die eben tragen und dass man sich an die erinnert, ohne dass man jetzt vielleicht so den Bedeutungshorizont im Ganzen damit verbinden muss.
Ernst Molden, den spreche ich jetzt genauso deutsch aus, ne?
Genau.
Warum lachst du? Wegen des Hundes?
Nee, ich liebe Ernst Molden. Das ist irgendwie Ernst Molden und der Nino aus Wien, oder?
Genau.
Also mich verbindet so viel mit Wien. Ich habe da eben eine Zeit lang also meine Studiums verbringen dürfen. Ich habe da sehr liebe Freunde, insbesondere einen ganz, ganz dicken Freund, der quasi der Patenonkel meiner Kinder ist. Dieses Wiener Abgewrackte, diese Liebe zum eigenen Verfall, aber auch dieses Selbstbewusstsein. Da verbindet mich sehr viel damit. Ich mag Wolf Haas Und der Vorstadt Casanova ist auch so dieses, so, dass man einen gebrochenen Helden, einen abgewrackten Typen so in die Mitte von einem Lied stellt und sich damit identifiziert. Das gefällt mir sehr, das geht mir sehr nah, da fühle ich mich sehr abgeholt. Das ist Musik, wie ich sie gerne höre.
Hörbar@radio1. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Dieses Gespräch hören Sie entweder jetzt gerade als Radiosendung oder als Podcast. Sie können sich viele, viele, viele Gespräche aus der Vergangenheit anhören. Am einfachsten ist es, wenn Sie die Hörbar als Podcast abonnieren. Das kostet Sie nichts. Sie können es jederzeit wieder rückgängig machen. Wenn es Ihnen gefällt, dann gerne auch positiv bewerten. Sie können sich Gespräche anhören mit Anke Engelke, mit Adriana Alteras, Dirk von Lozo, Caroline Peters, Merat Becker, Cryptic Joe, René Polesch, Guido Maria Kretschmer, Jagoda Marinic, Bernadette Lahengst, Armin Müller-Stahl, Santa Berger oder Jurassica Parker. Dies nur ein kleiner bunter Reigen verschiedenster Personen, die hier schon zu Gast waren. Heute ist es der weltbekannte Imker Jakob Hein, Arzt, Psychiater, Schriftsteller, Übersetzer und Mensch, Vater, Mensch, Mann, Fahrradfahrer, Kaffeemaschinen. Vielen Dank nochmal, dass du meine Kaffeemaschine wieder mit deinen heilenden Händen in Ordnung gebracht hast. So, also um deinen Lebensweg jetzt mal in einem etwas schnelleren Tempo nachzuzeichnen. 2005 bist du Oberarzt in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in der Charité geworden. Bist seit 2011 niedergelassener Arzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Hast aber immer schon diese, ich nenne es jetzt Zweigleisigkeit. Du hast ein Jahr, bevor du dich selbstständig gemacht hast, wurde ein Stück von dir aufgeführt an der Volksbühne. Johnny Chicago oder Super ist gar kein Ausdruck. Das hast du, da geht ein Strahlen über dein Gesicht. Kurt Krömer und du, ihr habt die beiden Hauptrollen gespielt. Wie war das für dich jetzt doch als Schauspieler mehr oder weniger zu reüssieren? Und es war dein eigenes Baby.
Das war eins der größten Vergnügen in meinem Leben. Mhm. Ich hatte mir dann so quasi freigenommen an der Charité, habe dann irgendwie auf 10% reduziert, um dann noch so meine E-Mail und die ganzen wichtigen Sachen machen zu können. Und war ansonsten 3 Monate im Theater. Ich habe mich täglich mit Krömer getroffen und mit Jochen Alexander Freidank, der unser Regisseur war, unbekannter Oscar-Preisträger. Und wir haben dann das Stück geprobt und hatten 10 ausverkaufte Vorstellungen. Die Hütte hat gekocht, obwohl es Fußball-Weltmeisterschaft gleichzeitig war, waren wir natürlich sehr gut dabei und es waren wirklich ein Riesenvergnügen.
700 Leute bei der letzten Vorstellung, glaube ich.
Wir haben, glaube ich, einfach 7.000 Zuschauer gehabt. Also unsere 10.000, wow. Unsere 10 Vorstellungen waren ausverkauft, ja, okay. und dann haben wir da ein paar tausend Zuschauer gehabt und es war einfach wirklich ein absolut Riesenvergnügen. Also auch mit Krömer zusammen eben auf der Bühne zu stehen. Wir kennen uns sehr lange, aber ich habe ihm dann hinterher auch gesagt, es ist so schön, das mit dir machen zu dürfen, weil ich mich in jeder Sekunde sicher fühle, wenn ich mit Krümmer auf der Bühne stehe. Das Gegenteil von dem, was die Leute ja denken, dass sie denken, oh, jetzt ist ja der böse Kurt Krömer auf der Bühne, der immer alle verarscht, sehe ich überhaupt nicht so. Und ich habe mich nie so wohl und sicher gefühlt auf einer Bühne wie mit Kurt Krömer. Also es ist wirklich ganz toll.
Nein, ihr kennt euch ja offenbar auch schon lange. Ihr habt einen Podcast zusammen gemacht.
Wir kennen uns seit 25 Jahren jetzt mittlerweile. Und wir haben uns über die Lesebühnen kennengelernt. Da sagte ein Freund von mir, ja, und hier musste mal einladen, den habe ich in der Scheinbar gesehen, der heißt Kurt, also er heißt nicht wirklich Kurt Krömer, aber hier ist mal seine Nummer. Und dann haben wir den eingeladen, eben in die Reformbühne Heim und Welt, in die Lesebühne, die es heute noch gibt, bei der ich auch jahrelang mitgemacht habe.
Im Café Burger.
Genau, die sind heute in der Beiz. Und dann haben wir uns kennengelernt und haben uns eben doch gleich, also ich habe ihn gleich sehr bewundert, so würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob er mit meinen Sachen so viel anfangen kann, wie ich mit seinen, aber ich finde es einfach, wir verstehen uns wirklich gut.
Da hattest du sowieso also schon immer oder parallel geschrieben, dann ein Stück für die Volksbühne geschrieben. Du hast an einem Drehbuch mitgeschrieben, das auch sehr erfolgreich war und als ARD-Komödie, weiß ich nicht, glaube ich, 4 Millionen Zuschauer oder so hatte, 2 Bauern und kein Land.
Genau, also mein Hobby ist sozusagen Drehbücher zu schreiben. Ich habe relativ viele Drehbuchprojekte, die ich immer wieder mal probiere, Filmproduktionsfirmen zu verkaufen und so ist das auch entstanden. Auch übrigens mein neuestes Buch ist auch so entstanden. Das habe ich probiert als Filmidee überall anzubieten, wie man so sagt, wie sauer Bier. Und dann sagte mir irgendwann mal ein Filmproduzent, naja, schreib doch einfach einen Erfolgsroman.
Und dann wollen sie alle verfilmen.
Und dann verfilmen wir es, genau. Ja. Und dann dachte ich, na gut, dann mache ich ja das.
Vielleicht passiert das. Aber gut, wenn wir das jetzt vorziehen, dann ziehen wir Grischer jetzt eben vor, wie Grischer mit einer verwegenen Idee beinahe den Weltfrieden auslöste. Es geht auch wieder um psychoaktive Substanzen, natürliche in der Tat in dem Fall. Und es geht um eine durchaus realistische Szene, nämlich die DDR war 82, wann war das? Bankrott.
Ja, also war sie eigentlich, die letzten 15 Jahre war sie eigentlich immer bankrott, genau.
Mielke damals war Stasi-Chef, hat seine Leute zusammengetrommelt und gesagt, hier, pass auf, so sieht es aus. Bis dahin ist das alles noch realistisch, es fehlte Geld und man musste sich überlegen, okay, wo kriegen wir das denn jetzt her und wie machen wir das, dass der Bums hier weiterläuft. In vielen Fabriken konnte nicht gearbeitet werden, weil auch entweder die Maschinen fehlten oder weil die
Rohstoffe fehlten.
So, also es musste Geld her.
Genau, also die Grundidee des Romans ist die Vorstellung, dass die DDR eine fortschrittliche Drogenpolitik gehabt hätte. Also in der DDR war natürlich Alkohol und Nikotin waren erlaubt, also als eben kulturell geprägte Substanzen auf deutschem Boden. Und die Idee ist so, dass die DDR aus Verzweiflung und Geldgeilheit so einfach eine weiche Cannabispolitik anfängt zu fahren, weil es gab einen wichtigen Partner, nämlich die Demokratische Republik Afghanistan, die seit 1979 von der Sowjetunion besetzt war und deswegen ein sozialistischer Bruderstaat war. Und es wäre möglich gewesen, es wird in dem Buch sehr ausführlich beschrieben, dass man dann einfach über Afghanistan tonnenweise Cannabis einführt und den dann für Westgeld verkauft. Das wäre sicherlich ein riesen Exportschlager gewesen. Das war immer der große Wunsch der DDR, Exportschlager zu produzieren. Und man hätte der Bundesrepublik und der ganzen EG, die, wie sie damals noch hieß, massive Probleme bereitet, dass es dann plötzlich ein deutsches Land gibt, was man ja als eigenen Staat nicht anerkennen möchte, wo man legal beliebige Mengen Cannabis kaufen kann in bester Qualität. Und darum geht es in dem Buch.
Also du hast wirklich viel, viel, viel geschrieben. Und es gab auch schon, ich nenne es jetzt Kurzgeschichten, auch schon mal eine Kurzgeschichte, die hatte was von Jamaika, glaube ich.
Jamaika-Plan, genau.
War das sozusagen die Geburtsidee, die du einfach...
Definitiv, ja, okay. Genau. Das gab mal diese Geburtsidee für diese Geschichte. Und dann habe ich die in meinem Kopf immer weiterentwickelt und habe die probiert, als Filmidee zu verkaufen. Und dann irgendwie war das mal wahnsinnig lustig, aber irgendwie weiß ich nicht. Und dann habe ich gesagt, gut, dann schreibe ich es halt auf, damit es eben auch plastischer so da steht. Ich habe mich sehr dagegen gewehrt, weil ich eigentlich nicht nochmal einen DDR-Stoff erzählen wollte, weil ich nicht als DDR-Schriftsteller von dieser Erde eins gehen möchte. Aber die Geschichte funktioniert nur so und dann habe ich sozusagen den inneren Widerstand aufgegeben und habe diese Geschichte erzählt, so wie sie sich zugetragen haben sollte.
Und es ist ja auch, kann ich mir vorstellen, interessant, weil ich versuche mir vorzustellen, wie das ist. Leute gehen ja immer mal wieder in so historische Stoffe oder nehmen sich Teile von historischen Stoffen. Das finde ich fast noch interessanter, wie man das als Schriftstellerin oder Schriftsteller macht. Das ist ja mit so einer Ehrfurcht verbunden wahrscheinlich.
Also das Buch ist wirklich in die kleinsten Details akribisch recherchiert. Mhm. Also es gab tatsächlich Medizinalhanf in DDR-Apotheken zu kaufen. Das wusste niemand, also auch niemand, den ich in der DDR kannte. Alle Details stimmen. Ich habe den Fahrkartencomputer, da habe ich mal einen ganzen Tag damit verbracht, den zu recherchieren. Die Details stimmen auch, wo das Geheimtreffen für den Milliardenkredit stattfand. Das stimmt auch. Das ist so ein Bauernhof in Oberbayern. Von Herrn Merz mit Ä. Also ich habe sehr viel Rechercheaufwand für diese Geschichte betrieben, auch Wie viel Prozent des Cannabis-Weltmarktes hätte so ein Cannabis-Verkauf an der deutsch-deutschen Grenze überhaupt ausgemacht? Also wär das überhaupt darstellbar gewesen? Und selbst wenn es wirklich mehrere Tonnen gewesen wären, wären es immer noch 5% gewesen. Also das hätte alles so passieren können. Ich habe sogar überlegt, wo der Cannabis verkauft oder wo das Cannabis verkauft wird und habe dann eben diese DDR-Zeitungskioske gefunden. Die gab es als fertigen Bausatz, konnte man die eben kaufen, weil das ist ja auch eine Frage, wo verkauft man die einfach in einem Büro oder und dann bauen die eben so einen Kiosk und schreiben dann eben hin, deutsch-afghanischer Freundschaftsladen und da wird es dann verkauft. Da gibt es dann eben sowohl Schals als auch Mützen, als auch Kokgeschirr, als eben auch schwarzen Afghanen.
Also es hat mir Spaß gemacht, ich bin aber noch nicht ganz durch, muss ich sagen. Ich bin etwas über die Hälfte gekommen damit und es hat mir großes Vergnügen bereitet. Also das Buch, wie Grisha mit einer verwegenen Idee beinahe den Weltfrieden auslöste. Es wird eine Lesereise geben. Hast du das zufällig im Kopf?
Naja, also ich freue mich besonders auf die Buchpremiere am 27. Februar bei Radio 1 im 14. Stock. Das ist das Größte, wie man eine Buchpremiere feiern kann mit ganz vielen Radiozuhörerinnen. Also da freue ich mich sehr besonders. Und dann, ja, dann bin ich natürlich in Leipzig bei der Messe. Da habe ich auch Lesungen und ich bin in Köln und in Bonn. Und
ich habe hier noch Erfurt, der 7.3., ja. Dann Göttingen, 13.3. und nochmal Berlin. Also Berlin sind, glaube ich, insgesamt drei. Das kann man sich aber alles anschauen.
Und genau, das immer so ganz tolle Partner, mit denen ich auch schon lange, der Buchhändler Keller und Oranke Buch. Und da freue ich mich einfach, dass ich diese Sachen machen kann mit Leuten, die ich auch lange kenne und die schon lange meine Bücher verkaufen.
Wir verlosen auch zwei Bücher, aber ich muss mir erstmal eine Frage überlegen oder du überlegst dir eine. Jetzt spielen wir erstmal Musik. Eisenhüttenstadt.
Toll.
Das Tollste daran ist, dass die Band 8 Eimer Hühnerherzen heißt.
Ja, also erstens spielen wir doch ein Punklied, weil 8 Eimer Hühnerherzen sind wenig überraschende Punkband, die ich wahnsinnig toll finde, sehr, sehr lustige Texte schreiben. Also Insomnie ist auch ein Lied, was sehr populär und sehr toll ist von ihnen. Und ich habe meinen einzigen deutschen Literaturpreis in Eisenhüttenstadt.
Du hast zwei Literaturpreise.
Ja, glaubt kein Mensch. Einen in Italien und einen in Eisenhüttenstadt.
Ach so.
Genau. Und mein einzigen, und das ist toll, ist der Stahlpreis der Stahlstiftung Eisenhüttenstadt. Und das ist so toll, weil mit der Preisverleihung ist verbunden eine Besichtigung des Stahlwerkes Eisenhüttenstadt. Und das ist wirklich beeindruckend. Das ist wirklich so Wagner-Oper. Das ist so, du guckst so von großer Entfernung, damit du nicht an der Hitze verglühst. Guckst du so zu, wie so tonnenweise glühender Stahl bewegt werden. Eine Schicht im Stahlwerk wird von 12 Leuten gefahren, das glaubt man nicht. Da kommen 300 Tonnen Stahl werden in so einer Schicht produziert und das machen 12 Personen noch. Also das Lied ist wahnsinnig toll, also über so einen Arsch, der eben immer mit seinem Geld angibt und sie fährt eben nach Eisenhüttenstadt und weil das für mich einen schönen Klang hat, ist das einfach ein Lied, was für mich komplett funktioniert. Eisenhüttenstadt von 8 Eimer Hühnerherzen.
Du warst in Moskau und Miami, in Mailand, Tokio und Neu-Delhi, in Phnom Penh und Angkor Wat. Und wo war ich? In Eisenhüttenstadt.
Der Mediziner und Schriftsteller Jakob Hein ist heute hier zu Gast. Wir verlosen zweimal sein aktuelles Buch, wie Grisha mit einer verwegenen Idee beinahe den Weltfrieden auslöste. Und du hast dir eine Frage überlegt.
Genau. Welcher großen Dichterin hat Dota Kehr, die von mir offensichtlich hochgeschätzte Dota Kehr, ihr letztes Album gewidmet?
Kann man herausfinden.
Definitiv.
Schreibt die Lösung oder eure Idee, was es sein oder wer es sein könnte, an hörbar@radio1.de. Bitte auch eure Adresse und eure Telefonnummer mit reinschreiben in die E-Mail. So, jetzt haben wir, und das finde ich sehr schön, weil sozusagen zur freien Gestaltung noch einen letzten Gesprächspart.
Ja.
Okay, nicht erst seit Corona, aber forciert durch Corona gibt es immer mehr Menschen, nicht nur Kinder und Jugendliche, aber speziell auch Kinder und Jugendliche, die weniger klarkommen, die möglicherweise unter, sagt man, psychischen Auffälligkeiten leiden. Wäre das eine Formulierung?
Das ist eine sehr gute Formulierung.
Okay, was es dann ist, ob es dann eine Depression ist oder was es sein könnte, das muss dann ein Psychologe oder ein Psychiater oder eine Psychiaterin. Wie kann es deiner Erfahrung nach am besten gelingen, einen Menschen, der es möglicherweise wirklich braucht, zu einer Therapie zu bewegen?
Oh Gott, das ist eine komplexe Frage. Ja. Also einerseits glaube ich, genau, dass viele Faktoren zusammenkommen. Also Corona hat hat den wenigsten Menschen psychisch geholfen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Davor spielte auch schon für Jugendliche eine große Rolle dieses neue Social-Media-Ding, also dieses bildbasierte Social-Media. Und das Interessante ist, dass die Forschung sagt, das Problem ist für die Menschen nicht, dass sie nicht so aussehen wie Scarlett Johansson, sage ich jetzt mal. Ich bin ein alter Mann, deswegen das ist so, was ich denke, was jugendlich ist. Sondern, dass sie nicht so aussehen wie sie selbst. Und das ist so verrückt. Dass sie nicht so aussehen, wie sie sich selbst auf Social Media präsentieren. Und das ist
durch Filter, durch Optimierung.
Durch alles Mögliche, auch durch Coolness, durch irgendwas, was man reinschreibt, was irgendwie krass ist in jedem Sinne. Und im wahren Leben ist man einfach so ein normaler Mensch, was ja eigentlich total in Ordnung ist und das gefällt einem aber nicht, weil man eben in seinem sozialen Netzwerk, im sozialen Netzwerk der Wahl eben so eine schillernd interessante Persönlichkeit ist. Also das ist wahrscheinlich der größere Trend als Corona. Also Corona ist natürlich auf jeden Fall nochmal, das war dann so wie so ein Brandbeschleuniger, aber das der Brennstoff sind wahrscheinlich eben so soziale Medien. Dazu kommt eine größere Offenheit gegenüber psychischen Problemen, also dass man eben offener damit umgeht, dass man das nicht mehr probiert zu unterdrücken oder zu verstecken oder zu sagen, naja, ich habe doch satt genug zu essen, das müsste mir doch gut gehen so. Und dazu kommt, dass jahrelang das Gesundheitssystem, besonders an der Stelle psychotherapeutischer Versorgung, ausgedünnt wurde. Bettenstreichen war also in den 90er Jahren und dann in den frühen 2000ern war das große Thema, wie können wir denn noch mehr streichen an Kapazität? Und alle mussten mitgehen. Es gab keine anderen, es war einfach so, wir streichen jetzt Betten. Das war
aber
sowas.
Betten ist ja schon next level fast.
Ja,
also
aber
Plätze.
Aber alles hängt mit allem zusammen. Wenn du die Betten streichst, dann heißt das eben, dass nur noch hochakute Leute natürlich in die wenigen vorhandenen Betten oder übrig gebliebenen Betten dürfen. Und das heißt natürlich, dass in der Ambulanz eben auch viel kränkere oder also Menschen mit viel größeren Problemen eben sein müssen. Das heißt, dass sie in so einer Ambulanz auch viel mehr Raum brauchen, den müssen die auch bekommen. Und das hat auch zu einer Ausdünnung der ambulanten Kapazität geführt und so. Also, so dass wir im Moment überhaupt nicht das Problem haben, auch wieder vorsichtig gesagt, Patienten zu finden oder dass Patienten öffnen, sondern wir haben das Problem, dass wir viel zu viele Anmeldungen haben, viel zu wenig Leute nehmen können. Und in ein Gespräch über psychische Probleme zu kommen, fällt uns Expertinnen und Experten nicht schwer. Also das ist einfach, man bleibt authentisch, man fragt nichts, was einen nicht interessiert, man macht den Leuten nichts vor und man kommt dann eben so in Austausch. Also ich hatte letztens auch eine Patientin, da wollten die Eltern gerne, dass sie sich mal vorstellt und so. Und dann haben wir erst über alles Mögliche geredet. Ich habe erst probiert, ihre Lebenswirklichkeit zu verstehen. Und dann war irgendwie klar, dass es eigentlich in der Schule ganz gut läuft, dass sie sich mit ihren Eltern gut versteht und so und das so. Und dann ging das eben auch, dass ich mit ihr eben über das Thema Körper sprechen konnte. Und da war bei ihr jetzt das Problem.
Wie bei sehr vielen.
Wie bei wirklich vielen Menschen. Und dass sie eben ein Problem hatte und sich zum Beispiel auch selbst verletzt. Und irgendwie kam man dann dazu. Also ins Gespräch über das Problem findet man immer.
Aber das ist gar nicht das, was ich meine. Ich habe mich jetzt auch sehr, sehr allgemein ausgedrückt. Für mich geht es noch um den Schritt davor. Also ich glaube, dass Menschen, auch junge Menschen, möglicherweise sogar durch das, was du eben beschrieben hast, dass es eine größere Offenheit gibt, auch durch Social Media, dass man sich austauscht, dass die Bereitschaft, in eine Therapie zu gehen für eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen überhaupt nicht das Ding ist. Dann heißt es nämlich genau, finde einen Platz, finde eine gute Therapeutin, einen guten Therapeuten. Aber mir geht es eher um Leute, die das weit, weit von sich weisen. Mir geht es eher um Menschen, bei denen alle drumherum sagen oder meinetwegen jetzt, keine Ahnung, die Freunde oder die Freundin oder die Frau, der muss dringend mal zur Therapie. Der hat einen Hass in sich, der hat eine Kraft in sich, der hat eine Wut in sich, der fühlt sich aber der würde nie im Leben, weil es, nehmen wir jetzt mal das Klischee, was ist ja nicht umsonst da, und es ist einfach auch entspricht einer großen Gruppe von Menschen, das entspricht nicht dem Gefühl von Männlichkeit, nicht dem Bild von Männlichkeit, klassischer Männlichkeit, sich eine Therapeutin oder einen Therapeuten zu suchen, um da vielleicht mal ein paar Knoten zu lösen. Die Frage ist eher, wie bekommt man Menschen in diese Richtung, dass sie sich dahingehend öffnen? Muss man es Coaching nennen?
Also da gibt's, das ist eine sehr, sehr große Frage. Also tatsächlich ist ja dieses Bild von Männlichkeit ist ein ganz, ganz, ganz großes gesellschaftliches Thema, ist auch ein ganz großes gesellschaftliches Thema, zum Beispiel auch bei Donald Trump. Also eben so diese Verteidigung des überkommenen, würde ich sagen, Bildes von Männlichkeit, also dass Männer sozusagen auf dem Motorrad sitzen, rauchen, sich prügeln. Also das ist ein langer Weg, den wir da vor uns haben. Der ist auch schon angefangen, deswegen gibt es wütende Gegenwehr. Aber man kann als Therapeut, ob man jetzt Magenheilkunde macht oder Psychotherapie, nur Menschen helfen, die sich helfen lassen wollen. Du hast auch das Recht, mit dem Krebs dir keine Behandlung zu suchen und durch die Welt zu laufen. Und dieses Recht nehmen halt dann doch leider Menschen in Anspruch. Ich habe so viele Jungs kennengelernt, die so waren, ich bin suizidal, aber bevor ich mit dem Psycho-Heini spreche, bringe ich mich dann lieber um.
Oh, okay, jetzt würde ich auf dasselbe hinauslaufen.
Das gibt's wirklich.
Ja, ja,
Horror. Also es geht darum, dieses für uns alle große Probleme verursachende Bild von Männlichkeit, mit dem ich auch aufgewachsen bin, vielleicht eben auch ein Stück weit zu überwinden, weil es eben nicht bedeutet, dass man unmännlich wird und nicht bedeutet, dass man impotent wird, sondern es bedeutet eigentlich, dass es einem sehr viel besser geht in der Welt und dass man einfach sehr viel mehr Spaß mit sehr viel mehr Leuten hat und dass es viel, viel entspannter ist im Miteinander.
Aber ist es nicht komisch und absurd, und damit können wir es auch zuklappen, dass Frauen, und ich gehöre dazu, die das anmahnen, ne? Also ich weiß einfach, dass es eine große Anzahl von Männern gibt, die sich eher über Frauen wie mich aufregen, die es anmahnen, als über die anderen Männer, die es verursachen.
Das ist wirklich, wirklich wahnsinnig tief verwurzelt und wird in Millionen von Dingen, wird das sozusagen verankert, weitergegeben. Also das ist eine sehr, sehr, sehr alte Tradition, und da sind sehr alte Bilder, da werden auch sehr gerne Biologismen bemüht, ja, also dass eben auch das Wolfsmännchen stärker ist als das Wolfsweibchen, und das deswegen ist der Grund, dass Hunde werden auch sehr gerne herangezogen, was immer sehr lustig ist, weil wenn ich jetzt anfangen würde, mir an meinen Genitalien zu lecken, würden das alle total widerlich finden und würde ich sagen, ja, wegen der Hunde, weißt du, so, da würde ja jeder sagen, Entschuldigung, geht's noch gut. Wenn ich aber sage, ich muss eben eine Frau erobern, weil das machen Hunde ja auch mit Hündinnen, da würde jeder sagen, genau, ja, richtig, so. Also wir müssen das wirklich, das ist ein sehr langer Weg, und der ist eben, das ist immer das Geheimnis, zum Beispiel das Geheimnis an der Gleichberechtigung, also das etwas Verborgene, also an der Gleichberechtigung einfach von Mann und Frau, wir fangen ja so ganz von vorne an, bedeutet natürlich, dass eine Zeit lang Männer bei der Besetzung von Spitzenpositionen benachteiligt werden müssen, damit man zu 50-50 kommt. Das tut weh, das will man nicht. Man wollte doch, dass es allen besser geht, und jetzt kommt man mit sowas. Und das heißt, wir beschreiben selten die Verluste, die mit Veränderungsprozessen verbunden sind. Europäische Integration finde ich mega toll, ist super. Heißt aber auch, dass die Nationalstaaten ein bisschen Souveränität abgeben. Das wollte ich nicht. Mhm. Und wenn man also sagt, man will runter von diesem Ross toxischer Männlichkeit, zieht man natürlich eine Reihe von Menschen ihren Lebensentwurf weg, und es ist wichtig, dass man denen dafür was gibt, dass man nicht nur sagt, ich nehme dir das jetzt weg hier mit deiner Lederjacke, was soll denn das, sondern dass man eben auch sagt, weil so, du wirst viel Zum Beispiel wäre mein Angebot, dass ich sage, du wirst viel mehr und viel besseren Sex haben und deswegen lass das mal so.
Guck mal, da geht's schon los. Und das ist ja, das sollte ja schon Honorar genug sein, inneres Honorar. Und im Übrigen glaube ich, dass die Hälfte der Menschen, die hören, dass du dich in deinen Genitalien leckst, eher neidisch sind, als dass sie sagen, niemals.
Ich wünschte, ich wäre so beweglich. Nein, aber weißt du, wie ich meine, also ich verstehe, Hunde fressen meinst, auch, Hunde fressen ja auch ihr eigenes Erbrochenes oder so. Und das wird nie herangezogen, sondern es wird immer so, sowas wird eben herangezogen. Ja. Und das ist immer sehr schwer dann zu diskutieren.
Ich habe so sehr den Wunsch, noch ungefähr 40 Themen mit dir, mir von dir erklären zu lassen oder mit dir durchzugehen. Aber leider ist die Zeit jetzt. Und wir haben schon über die Zeit schon überschritten, sozusagen. Dass dieser letzte Song jetzt auch wirklich absolut super kurz ist.
Genau.
Hast du noch im Kopf? Ja, Pisse.
Ja, natürlich, das ist Schnipo Schranke. Schnipo Schranke sind deswegen toll aus verschiedenen Gründen. Erstens haben sich Schnipo Schranke nach Kurt Krömer benannt. Der von dem kam das und dann fanden die das lustig und haben das genommen. Sind zwei Musikkonservatoriumstudentinnen, sind einfach lustig, radikal und weiblich. Und es hätte es vor 10 Jahren noch nicht gegeben. Das ist einfach toll.
Also das hier ist und war Jakob Hein. Wenn Sie das Gespräch möglicherweise zu spät gehört haben, dann können Sie sich das Ganze als Podcast nochmal anhören auf den bekannten Plattformen oder auch auf der Radio 1 Homepage oder bei YouTube. Das aktuelle Buch von Jakob Hein heißt, wie Grischa mit einer verwegenen Idee beinahe den Weltfrieden auslöste. Es gibt diverse Lesungen, finden Sie online und Sie können 2 Bücher gewinnen, wenn Sie wissen,
nach welcher Dichterin das aktuelle Album von Dota Kehr benannt ist.
hörbar@radio1.de. Ich danke dir sehr für deinen Besuch, Jakob.
Danke fürs Hiersein. Wir sehen uns ja jetzt offensichtlich wöchentlich.
Ich hoffe sehr. Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.